Ist preußische Pünktlichkeit.
Erstmal drücke ich einen roten Knopf, damit hier auch alles safe ist. So, ja, wir sind online und dann kann ich hier mal das Feuerwerk starten. Silenzio, bitte.
Ihr hört die Coach Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Es ist Sonntag, 20 Uhr, der 15.06. Und wo wir gerade diese tolle, markante Stimme gehört haben, herzlichen Glückwunsch nach Rostock für einen gut gelungenen Stadiontag, Stadion Game Day gegen Elmshorn Pirates, die so irgendwas mit den 50 Punkten geknackt haben, ne? Und irgendwie 11.000, über 11.000 Zuschauer für die GFL 2. Also herzlichen Glückwunsch nach Rostock.
Aus Krefeld auch. Glückwünsche und Autsch.
So, und heute mal mit dabei Marco Monses, der uns ja zwischendurch mal so ein bisschen verlustig gegangen ist. Grüß dich.
Hallo, grüßt euch.
Wie geht's dir?
Gut. Wie geht's euch?
Ja, wir haben gerade einen Report geknackt, ne? Schon nach einer Minute schon den ersten kritischen Kommentar. Steigt er nach dem halben Podcast aus? Boah, der Beam.
Naja, also ich meine, ne, du bist uns ja ein bisschen untreu geworden. Ne? Man hat dich in einem anderen Podcast gehört, zweimal.
Zweimal sogar?
Oder? Nee, einmal, zweimal, ich weiß es nicht. Aber einmal auf jeden Fall.
Ja, einmal mit Harold, glaube ich. Ne? Mit, darf ich den Namen überhaupt sagen?
Naja, das darfst du noch. Nein, schöne Grüße an Harold. Der zweitbeste deutsche Football-Podcast der Welt, nach uns natürlich. Von daher sei es ihm gegönnt. Hat's denn Spaß gemacht?
Bei Harold?
Ja,
bei Harry war okay, ja. Bei euch macht es mehr Spaß.
Boah, ein Schleimer.
Ja, was soll man jetzt sagen?
Ja, am besten genau das, ja. Du bist ja sowieso in letzter Zeit ziemlich untriebig, habe ich gehört.
Ich bin untriebig.
Als Speaker angefragt, neulich ein Spiel kommentiert vom Gegner.
Das wollte ich mal machen. Das hat echt Spaß gemacht. Mit Nordic Football war das.
Ja, ja.
Die haben Hamburg Swans gegen OSU Tigers. Genau, gegen Osnabrück gestreamt und das durfte ich mit ihm zusammen kommentieren. Das war richtig nett. Da erzählt man manchmal auch viel Scheiße. Das merkt man erst im Nachhinein, aber ja, es hat Spaß gemacht. Ja,
ne, den Restream nie anhören.
Aber so geht mir das als Stadionsprecher dann auch. Ich hatte gestern auch wieder Stadionsprecher gemacht bei den Bulldogs und dann so im Nachhinein denkst du dann auch, Gott, was habe ich da für einen Müll erzählt? Hoffentlich hat das keiner mitgekriegt.
Alter, du hast, es gibt zwei Seiten. Manchmal ist der Mund schneller, manchmal ist das Hirn schneller. Und dann denkst du, aber das ist manchmal nicht ganz synchron und da muss man immer überlegen.
Aber Hauptsache, es ist unterhaltend.
Ja, Spaß hat's gemacht und ich glaube, den Leuten hat's auch Spaß gemacht. Von daher war alles gut.
Wir müssen
also, ich wurde nicht gebasht und ich wurde nicht nach einem halben Podcast oder nach einem halben Stream rausgeschmissen.
Wollte ich gerade sagen, und es wurde kein Kabel gezogen. Also das habe ich beim Spiel auch schon mal erlebt.
Genau. Nein. So.
Also von Zuschauern, ne? Das finde ich geil.
Das ist auch nicht schlecht.
Ja, Marco, sowas müssten wir mal zusammen machen, Spiel kommentieren. Das würde mal Fetz bringen.
Boah, ich habe voll die gute Idee, so ein Stadionsprecher-Battle, ne? Heimmannschaft und Gastmannschaft.
Und dann aber von zwei Seiten. Auf der einen Seite den
einen
und
auf der anderen Seite den anderen.
Ja, oder halt zusammen als Duo. Wird dann natürlich auch gehen. Seid ihr irgendwann mal in Berlin? Nee, eher unwahrscheinlich.
Ich weiß nicht, wenn die Adler mal wieder weiter unten spielen, dann vielleicht.
Nee, bei den Adlern sieht es ja zurzeit ziemlich gut aus. Also die spielen Richtung Aufstieg. Ne? Die haben jetzt ihren fünften Sieg in Folge eingefahren.
Fünf Spiele, jetzt schon?
Ja, die lassen nichts anbrennen.
Was ist denn das für eine Liga, sag mal, wo du jetzt schon fünf Spiele hast?
Ja, lass mal. Die Spandauer haben jetzt auch irgendwie fünfte oder sechste Niederlage in Folge einkassiert.
Die Saison hat nur sechs Spiele bei uns.
Was? Nur sechs Spiele?
Ja, hier im Norden.
Regionalliga. Sechs Spiele.
Sechs Spiele in der Regionalliga, das ist ja süß.
Das ist geil, ne?
Sehr übersichtlich.
Also, ich weiß nicht, wie viel haben wir in der Regionalliga? 12? 14? Mehr halt.
14 oder 12 finde ich auch schon zu viel, oder?
Ich sehe es so die...
10 ist so die magische Grenze, würde ich sagen.
Ja, 10 ist okay, 8 ist bequem, 6 ist doof. Nur noch gefolgt von 4, voll für den Arsch.
10 finde ich gut, 2 Relegationsspiele, dann bist du bei 12. GFL 2 Saison hat 12 Spiele, dann weißt du, worauf du dich einlässt. Ja. Also so, das finde ich ganz cool eigentlich.
Ja, wenn es nur oben hin ein bisschen mehr wird, weil du brauchst auch mehr Leute.
Aber sag mal, dich hatte jetzt nun auch der Verband angefragt als Speaker, zu welchem Thema denn?
Huddle und Scouting, eventuell. Also müssen wir mal gucken, muss ich mit Stefan nochmal sprechen auf Trainer-Convention. In, Huddle
und Scouting, was hast du denn da so zu erzählen?
Nix. Wie? Was willst du denn da erzählen? Ein bisschen was über Huddle und Scouting, wie das geht, wie nicht geht, was man macht, was man... Also,
ja, was macht man denn?
Ich glaube, das ist ein Thema, was total unterschätzt ist, dieses Scouting und...
Nee,
erzähl. Jeder hat da so seine eigene Ansicht und das finde ich ganz interessant, dass du dich mit 10 Leuten unterhältst und bekommst 10 verschiedene Ansätze, wie man scoutet oder wie man mit Huddle umgeht.
Ja, aber zumindest gibt es welche. Es gibt ja auch Leute, für die ist das Scouting oder Service spielen nach dem Motto, ich spiele mit meiner Offense gegen meine Defense und wundere mich dann später, dass ich irgendwann mal auf den Sack kriege.
Ja, okay, das kann natürlich auch sein. Ja, nee, aber das finde ich ganz gut, weil ich glaube, da gibt es kein richtig, kein falsch. Und diese unterschiedlichen Herangehensweisen der Offense-Koordinatoren und Defense-Koordinatoren, das ist interessant. Also wenn der, wie bezeichnest du einen Wingback? Der eine sagt, das ist ein Tight End, das ist für den 11 Personnel, der andere sagt, das ist 20 Personnel. Dementsprechend hast du ein anderes Scheme in der Defense und. Also alleine diese Herangehensweisen, das ist schon interessant und macht Spaß.
Ja, aber ich würde dir mal sagen, es gibt auch so unterschiedliche Formen von Scouting. Ne? Also so für Position Coaches ist dann so das Scouting mal interessant, auch auf Techniken zu gucken der Spieler und des Gegenspielers. Für OCs ist es dann vielleicht eher interessant, dann sich die Taktik anzugucken, die man da spielen will, beziehungsweise die Gegenseite, die einen erwartet. Wie machst du das?
Ja, oder die Abfolge, ne? Was spielen sie wann?
Ja, auch was willst du scouten? Ne? Scoutest du die Offense oder scoutest du die Defense? Was ist das Schwierige? Also ich glaube, eine Defense zu scouten ist was am schwierigsten ist. Hast du eine Offense mit 2 Amerikanern, dann werden sie ihre Defense umstellen. Das heißt, du hast immer ja eine Reaktion irgendwo. Spieler auf anderen Positionen stehen. Vielleicht spielen sie da auf einmal ganz andere Coverages. Ich glaube, da ist eine Offense viel simpler, weil die haben da ihren Stiefel und den werden sie vielleicht minimal anpassen.
Ja, vor allem kannst du ja da wirklich nach Wahrscheinlichkeiten gehen. Ne? Also wenn du dann eine Excel-Tabelle dann füllst, beziehungsweise dir das dann da bei Huddle dann irgendwie filterst, dann kannst du ja mal schon gucken, bei welchem Down sie welche Tendenzen haben. Das ist ja dann schon relativ eindeutig und verändert sich auch meistens nicht so großartig, oder?
Ja, was macht ihr? Habt ihr Offense, Defense? Was seid ihr so?
Ja, als Offense-Coach gucke ich mir natürlich eher so Defense an.
Und was guckst du dir in die Defense an?
Na, als Position-Coach gucke ich mir natürlich die Box an, wie sie sich dann verhalten, je nachdem, wo du deine Unbalanced-Seite hast, ne? wo du halt mehr Leute zu stehen hast. Wie verändert sich die Front? Wann rechnen sie mit einem Pass? Wann rechnen sie mit einem Run?
Was würdest du als Koordinator machen?
Als Koordinator? Bin ja kein Koordinator, ich bin nur Position Coach.
Ja, was würdest du denn scouten als Koordinator?
Pff, frag mich doch nicht. Also, dafür habe ich dich doch.
Ich hab's mal einfach gemacht. Ich habe nur gesagt, search the sucker. Also such den Nulli auf dem Feld von der gegnerischen Defense. Also,
oh, wie suchst du den? Oh, wie?
Mit Statistik, ne? Schön aufschreiben. Okay, wie oft wurde der Ball in seinen Bereich gespielt? Und wie oft ist er an den Ball rangekommen? Wie oft hat er den Ball beispielsweise als DB gut verteidigt, ne? Oder als Linebacker? Ne? Wie hart hat er reagiert? War er ein bisschen soft? War er ein bisschen aggressiv? Ne? Und so jeden einzelnen Spieler ein bisschen eingeschätzt.
Welche Seite war erfolgreicher an Spielzügen? Ne? Also genau, ne? Welche Passseite war erfolgreicher? Welche Laufseite war erfolgreicher?
Und haben sie es gemerkt?
Vor allem mal gucken, auch,
das ist auch noch wichtig, ne?
Mit welcher merkt Formation.
Merkt der Gegner denn unter Umständen im Spiel dann auch sein Problem oder merkt das einfach nicht? Das ist auch manchmal auch schön. Oder wenn du in die Offense scoutest, ne? Richtig ist das Offense-Play-Calling nicht nur, was ja aber für manche hohe Schule ist, nicht nur nach der eigenen Feldposition auf, im Sinne von eigene Hälfte, gegnerische Hälfte, vielleicht sogar eine Anzahl der Downs, oh krass, oder nach linke oder rechte Hälfte. Es gibt ja Teams, die spielen ja die kurze Seite sowie die lange Seite gleich. weil sie haben den Spielzug nur nach links.
Mhm. Ja, ich hab's auf die Spieler auch runtergebrochen gehabt, das, was du auch gerade sagtest, Carsten. Ich hab's für uns mal gemacht. Welcher DB? Was wurde, hat er den Ball gut verteidigt oder nicht verteidigt? Da musst du aber erstmal gucken, war das einer, der fangbar war für den Receiver oder nicht?
Mhm. Warum war er nicht fangbar?
Warum war er nicht fangbar? Hin und her, welche Passroute war's? Weil es kann ja sein, dass du einen DB hast, der ziemlich gut ist, ich sag mal, Fade Routes zu verteidigen, aber auf Slants total scheiße ist. So, weil er einfach, ja, das eine kann er, das andere kann er nicht. So, und dementsprechend, also die Möglichkeiten, die du hast, die sind holy Macaroni.
Ja, sind eigentlich nur eingegrenzt von der Zeit, die du investieren kannst.
Genau, das ist einfach nur die Zeit. Und das gleiche habe ich dann mal für die Receiver gemacht. Ich habe gesagt, okay, welcher Receiver steht auf welche Position und welche Passrusel läuft der auf welcher Position?
Aber das ist im Prinzip so das, was man auf dem Feld früher dann auch immer gemacht hat als Trainer. Guck dir den Deppen raus und über den Deppen spielen wir.
Ja, Search the Sucker.
Ja.
Ganz einfach, ne? Ja. Aber so kannst du dir die Offense ja auch im Prinzip anschauen, ne? Wenn ich für die Defense mir eine Offense angeschaut habe, ne, dann habe ich mir wirklich für Play, also wenn man die Zeit hatte, auch wirklich die Jersey-Nummern aufgeschrieben und erstmal so durchsortiert, okay. Klassiker war für mich, ne? Wenn die Offense dann auf einmal ganz komisch rotiert und auf einmal gehen die Läufer über diese Seite komisch. Ganz, ganz komisch. In den unteren Ligen ist es immer so schön offensichtlich auf einmal. Ne, auf höheren Ligen, da guckt da nicht hin. Guckt da nicht auf die Offense ein, wer da wie wo spielt. Ne, da musst du auf andere Sachen gucken. Ne, in unteren Ligen, da guckst du schon mal auf die Kniewinkel, weil irgendein Deppel von Tackle verrät schon, dass es ein Pass wird. Ne, und all so eine Kleinigkeiten.
Je höher die Ligen ist, umso einfacher ist es zu erkennen, was sie spielen.
Weil es alles gleichförmiger ist, ne?
Ja, weil die alle wissen, was sie da eigentlich in der Regel treiben. Während du in der untersten Liga hast du, keine Ahnung, du hast eine Cover 1 und auf einmal denkst du, warte mal, eigentlich müsste er jetzt eine Cover 1 spielen, aber wieso ist das auf einmal eine, keine Ahnung, 27 tief? Irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Und es ist aber trotzdem die gleiche, ja, mit den einen hatte ich mal gesprochen, das war, ich weiß gar nicht, welches Team das noch war. Ich sag, was callst du eigentlich mal so in der Defense? Ich habe das ganze Spiel dasselbe gecallt. Ich sag, du weißt schon, dass deine, ja, die wissen nicht, was sie dann tun. Ich sag, holst immer dasselbe und die machen einfach Freelancer und machen die.
Ja, aber genau das ist es doch. Also, ne? Du hast dann da, also in den oberen Ligen hast du Leute, von denen du weißt, wenn du ihnen diesen und diesen Read gibst, werden sie so und so darauf reagieren, weil das ist einfach irgendwie gesetzmäßig so ist. Und unten ist dann halt nur Razzle Dazzle. Und wenn du Glück hast, wie du gerade gesagt hast, machen sie das, was du ihnen gesagt hast.
Ja, das hatte ich mal ganz am Anfang mal gehabt, wenn ich für ein Team, ich glaube, es war damals sogar Paderborn, in der Jugend, die ganzen Fronten erstmal, sag ich mal, mir aufgeschrieben von allen Spiel, Videomaterial von einer gesamten Saison, okay, dann haben sie die Front gespielt, dann haben sie die Front gespielt, dann haben sie die. Und gefühlt kam ich auf jede mögliche erdenkliche Front, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten, bis mir mal jemand gesagt hat, du, es kann sein, dass sie nur drei Stück haben, nur die Defense-Liner es nicht wissen.
Du brauchst in der fünften Liga auch nicht mit einer RPO kommen, weil der Outside-Linebacker nicht weiß, was er da macht. Also, wenn du Glück hast, reagiert er drauf, aber meistens weiß er nicht, was er da sieht.
Ja, oder der
Running Back reagiert auch nicht.
Total also, geil, total fancy. Total fancy, so eine RPO zu spielen, aber der Outside-Linebacker oder der dein Read-Linebacker, der. Ja, und nu? Und dann schluckt er erstmal eine Blume und weiß gar nicht was. Irgendwie reagieren die nie auf meine Reads. So, nee. Also das ist.
Ja, deswegen. Ja, du kannst den Safety weglesen, wenn er einfach dich überhaupt nicht, wenn der Safety sich für den Quarterback überhaupt nicht interessiert, dann kannst du den Quarterback das.
Ja, deswegen ist es unten reicht Prinzip einfach, Bread and Butter und gut ist. Ne? Und
damit ruft erstmal Pass oder Run und schon sind wir schon mal einen Schritt weiter.
Und dann kann ich mir auch als Coach mehr Gedanken um. Ja, so wirklich das einfache Scouting machen, Technik, grundlegende Formation, ein bisschen Teaching, wie sollte eine Zone aussehen, bla bla und sowas. Aber ja, also die richtige Wissenschaft fängt dann ein bisschen weiter oben an.
Und das ist aber das Interessante bei Huddle. Du kannst dich da wirklich mit 20 Leuten oder überhaupt Scouting, sag ja, du kannst dich mit 20 Mann unterhalten und bekommst 20 unterschiedliche Herangehensweisen. Und keine ist richtig, keine ist falsch. Und das ist cool, das macht Spaß. Ob's effektiv ist, keine Ahnung.
Hat er nicht inzwischen auch schon so KI-Funktionen und sowas, ne? Dass er da Videos hochlässt und der holt sich das alles selber raus, weil früher hat er nur irgendwelche, sag ich mal, total despektierlich irgendwelche Computer in der gab und ein Paket, die dann irgendwo in Bangladesch oder sowas die ganzen Videos angeschaut haben, in der Hoffnung, dass sie dieselbe Thematik, dieselben Wörter benutzen wie du.
muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin Huddle Classic-Nutzer und Excel-Tabellenschreiber und alles andere.
Oh, wie sympathisch.
Nutze ich erstmal gar nicht, weil ich sage, ey, der ganze neue. Viele sagen, das neue Huddle ist total toll und dies und jenes, alles gut. Aber irgendwie für mich, für das, was ich machen möchte, langt das alte Huddle Classic.
Ich kenne das von früher auch noch, ne? Da hast du dir einfach das Videomaterial von der Kamera geholt, hast die Videoclips halt irgendwie halbwegs stimmig dann benannt und hast die dann in eine Excel-Tabelle eingefügt und hast dann da in die Excel-Tabelle reingeschrieben, was du da gesehen hast.
Du hast dir Programme besorgt, die Videoclips sortieren und entsprechend umbenennen.
Und hast es dann irgendwie mit VLC abgespielt und so ein Quatsch.
Ja, damit du nicht durcheinander kommst mit so einem Bums, ne?
Und hast aber Videomaterial. Videomaterial zu bekommen, ist ja auch mittlerweile Katastrophe, weil Film können auch die wenigsten. Die können alle mit ihrem Handy alles machen, aber so eine Kamera bedienen.
Oh. Na, meistens hast du ja immer irgendeinen Deppen, der dann krank ist, der nicht spielen kann, den du da hinstellst, der gar keinen Bock drauf hat zu filmen. Oder irgendeinen Freiwilligen, der es dann hoffentlich mal regelmäßig macht, aber so richtige Leute, die ja Bock auf diese ganze Chose da haben, die findest du da eher selten zum Film.
Ja, zumal das heutzutage mit einem Film von der Hardware, ich meine, die meisten modernen Handys, die jetzt ein bisschen teurer sind, die können gut filmen, ne? Es ist halt nur eine Frage, ob sie nicht zu warm werden oder ob das Akku reicht, ne? Oh, Powerbank lässt grüßen, dann funktioniert der Bums. An sich ist das Film inzwischen viel, viel einfacher an sich geworden von der Technik her. Du musst den Leuten nicht erstmal erkennen, wie der Camcorder funktioniert.
Ja, aber es fängt ja dann schon damit an, ne? Welchen Winkel willst du sehen? Dann musst du den Leuten sagen, wenn du den Backshot haben willst, den Endzone-Shot haben willst, von Tackle zu Tackle oder willst du den dann von Slot zu Slot oder was willst du halt sehen? Reinzoomen, ja, nein, von der Seite wird es noch schwieriger. Das musst du den Leuten halt jedes Mal aufs Neue erklären, wenn es dann immer wieder ein anderer ist. Und für also so eine KI-Kamera haben die Teams halt meistens kein Geld.
Und die sind eventuell nicht so gut, ne? Also ich benutze zum Beispiel ein altes iPhone 14 Pro, das ist von der Videoqualität super, ne? Und es gibt inzwischen bei vielen Handys so eine Art, kennt ihr wahrscheinlich aus irgendwelchen Restaurants, wenn du so ein Tablet in die Hand kriegst und denkst, ach cool, kann ich jetzt mal kurz surfen? Nee, das ist halt nur die scheiß Menükarte da. Geführter Zugriff oder wie das heißt, dass nur eine App funktioniert. Und das kann man inzwischen auch für die meisten Handys auch direkt freischalten, dass der Spaßvogel, das er macht, nichts mehr ändern kann.
Ich nutze die DJI Pocket 2. Die ist ganz
gut. Ja. Pocket 2, ja. Echt, ja?
Ja, die ist wirklich gut. Kannst mit dem Tablet von unten hoch, kannst schwenken, links, rechts, hast alles, ist alles in Ordnung. Aber ich mache auch einen Videoguide. Also ich habe eine Tabelle oder beziehungsweise ich habe ein kleines Heft.
Mhm.
Handout. Drin steht bitte das und da drauf achten. Ein Handout. Und auch, ich habe das Handout auch so gemacht, dass das, ich muss jetzt aufpassen, nicht das werden klingen, aber dass das auch jeder versteht mit Bilder und ne?
Macht Sinn.
So, ja, und nach jedem Play bis 3 zählen, dann einmal auf Stopp drücken, weil ich hab's auch gehabt, da kam einer in der Halbzeit an, das war schon 3-4 Jahre her und sagte, du, hast du eine neue Speicherkarte? Die ist voll. Das sind 64 Gigabyte. Ja, wieso, die ist voll? Ich habe durchgängig gefilmt. Was, bist du bescheuert oder was? Und dann hängst du da und darfst erst mal das ganze Spiel klippen. Was? Das sind denn solche Sachen.
Mhm. Ja, das ist vom Schlimmen, wenn du keinen Huddle hast oder sowas und dann musst du es per Hand machen. Das ist absolut tödlich. Ne?
Wenn du den Leuten das nicht erzählst, woher sollen die das wissen?
Ja, richtig.
Also ganz am Anfang habe ich auch meine GoPro mit Weitwinkel einfach mal von relativ weit oben filmen lassen, damit man auch schon die Tiefe drin hat. Von der Auflösung her war es okay. Aber das ganze Spiel durchfilmen lassen. Okay, eine riesen Speicherkarte war drin, eine riesen Powerbank war dran. Ne? Da hat die GoPro durchgehalten. War auch nicht so warm an den Tag. Ne? Aber meine Fresse, war das ein langes Video.
Ja, aber die GoPro hat dann aber auch kannst du ja höchstens digital reinzoomen und die hat halt einen mega Weitwinkel, sodass es schon fast aussieht wie ein Fischauge und das bringt dir dann auch nicht so viel.
Ja, und vor allem das Problem ist, die meisten Leute heutzutage, Spieler, ich habe auch Coaches kennengelernt, die gucken sich dann das Scouting-Material auf diesem kleinen Smartphone an. Und das ist super schwierig, finde ich. Ne? Dann hast du deine Kamera mit 4K, freust dich, cool. Kann ich vielleicht digital so ein bisschen ranzoomen und sehe dann, ob der Gürtel links oder rechts getragen wird? Geil, 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 ne? Und dann gucken sich die Leute die Sachen dann am besten noch als Stream an, ne? Nicht über Huddle, sondern dann über ihr Billig-LTE. Total verpixelt, ne? Mit 720p, also wie der Podcast-Rad, ne? Und wundern sich, dass Kälte oder Marco oder meine Wenigkeit die Nummern erkennen konnten oder wo der Ball hinfliegt. Das ist auch schon mal beobachtet.
Ah, deswegen macht er so ein Camcorder, so ein guter alter Camcorder Sinn, der dann halt noch einen optischen Zoom hat, wo du halt so ein bisschen reinzoomen kannst, ohne dass du dann halt Pixelverlust hast.
Ja, und dann hast du noch Spaß für, die schicken die ganzen Sachen rum. Ich meine, Standard ist ja eigentlich MP4-Container als Videoformat. Boah, das ist jetzt ein ziemlicher Tech-Talk hier, ne? Und dann gibst du dann welche, die schicken nur dieses MTS-Stream-Format rum und denkst so, leck mich am Arsch, ich muss jetzt erstmal für alle umwandeln, dass alle, jeder das sehen kann. Ne, weil welcher Dulli kann dann bitte auf sein Handy MTS-Videos gucken? Wer von euch hat denn schon VLC auf dem Handy?
Das, ich weiß gar nicht, irgendeine Kamera war das auch, so eine Sony oder irgendwas, die macht auch eine MTS.
Ja, Sony, Canon und sowas, ja, das ist ein Plus-Ding-Format.
Dann kriegst du die Speicherkarte und dann hast du diese MTS da und dann denkst du auch so, okay, jetzt muss das erstmal alles umwandeln und sowas. Also das,
ja,
dann
musst du erstmal eine Software besorgen, falls du es nicht mehr hast und oh mein Gott, ne? Ja. Und noch gefolgt von, scheiße, die haben mit Ton aufgenommen.
Das ist auch.
Und am besten hat der Typ, der gefilmt hat, dann auch ständig schön was Team hergezogen.
Ja, oder es waren zwei Jugendliche, die sich darüber unterhalten, was man als Jugendliche dazu machen in dem Alter.
Aber die heißen alle gleich auf den Videos, die heißen alle Digger.
Ey, Digger. ja. Aber mal was anderes. Gibt's dann irgendwie ein neues Skandelchen mal bei euch? Ich meine, Seahawks waren sonst immer Top-Garant dafür, jedes Jahr mal einen ordentlichen Skandal abzuliefern. Was ist dieses Jahr los?
Nix, alles gut.
Wir sind solide. Habt ihr keinen Masterplan?
Nein, wir sind solide. Wir sind solide. Wir sind ein solides, aufstrebendes Programm, was bemüht ist, seriös zu werden.
Stets bemüht.
Sag mal, ich kenne da eine KKK-Caroline im Weißen Haus, ne, die macht da so auch Pressesprecher, weil es im Urlaub geht. Ne, kannst du vielleicht dich mal bewerben, ne?
Danke. Noch was, wo ich was ausprobieren könnte, oder wie?
Ja, nee. Das klang jetzt so ein bisschen so, okay, ich formuliere es jetzt mal alles so schön, dass es jetzt nicht so schlimm klingt. Ne? Nein, Spaß
beiseite. Aber ihr seid ja im Gegensatz zu den Tigers, seid ihr ja sportlich aufgestiegen. Wie läuft die Saison für euch?
0-2 bisher. Wir haben gegen den Favoriten Hannover verloren. 2 Sekunden vor Schluss mit einem Touchdown, den sie uns weggepfiffen haben. Und gestern haben wir gegen den Tigers das Spiel gehabt, haben leider 14-24 zu Hause verloren.
Nein. Aber
die Tigers waren besser. Ist so.
Ja, obwohl sie ja nur am grünen Tisch aufgestiegen sind.
Bitte?
Sie sind ja nur am grünen Tisch aufgestiegen, die Opportunisten.
Ja. Aber alles gut, es ist trotzdem ein gutes Team. Also ich will jetzt Hartwig hier nicht in allen Lagen loben oder was auch immer. ich sag mal, wir haben das Spiel schon selbst verkackt. Aber ja, ist so. Jetzt haben wir nächstes Wochenende Hamburg Swans.
Ja, die sollte doch wohl klacken.
Mal gucken, wollen wir. Aber ob es klappt, ey, das ist Sport. Ja, wir sprechen hier auch mittlerweile von der dritten Liga, wo so auch so Kleinigkeiten nachher entscheiden. Ne? Das ist einfach. Ja, bist du mental dazu bereit, nochmal einen Schritt mehr zu gehen? Machst du weniger Fehler als die anderen? Du musst halt ab einer höheren Liga auch etwas besser performen, sag ich jetzt mal.
Und auch hier schöne Grüße nach Osnabrück. JP weiß ja Bescheid, das ist ja immer so ein bisschen Frotzelei hier.
Ja, hat er dich angestachelt oder was?
Nö, er braucht mich da gar nicht anstacheln.
Ja, das kriegt er so hin.
außerdem, weißt du, JP ist ja sowieso ständig immer in der Game Day Vorbereitung, den kriegst du auch immer schwer, also.
Ja, das stimmt. Aber wohl, jetzt hat er lange Pause, jetzt könnte er eigentlich auch mal hierher kommen.
Du weißt ja, wie es mit ihm ist. Also, ja. er hat ja genug Möglichkeiten, hier aufzutauchen. Mal gucken, ob er sich jetzt an seiner Ehre gepackt fühlt. JP, du weißt Bescheid.
Ja, aber sonst läuft. Läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Macht Sehr Spaß. Schön.
So, wollen wir denn heute mal zum Tagesthema übergehen?
Ja, warte mal, ich hole meinen Panzer raus. Moment. Ach scheiße, ja. Der steht in der Garage.
Also, dass Carsten so komisch angezogen ist, hat ja auch einen Grund. Wir hatten ja die Frage gestellt letzte Woche, wie ihr es findet, dass die Bundeswehr bei der ERF mitmischt. Und da haben uns auch viele Antworten erreicht. Also vielen Dank dafür, für eure rege Teilnahme. Und da wollen wir heute mal das Thema diskutieren. Und was nicht beabsichtigt war, dass das genau auf den Veteranstag fällt, auf den ersten. Also.
Doch, okay. Oh mein Gott, das war doch komplett geplant, das haben wir generalstabsmäßig durchgeplant. Richtig. Schon im Jahre 2021 haben wir uns da hingesetzt, in einer Kabinettsorder beschlossen. Nein, Spaß beiseite.
Das nimmt jetzt komische Züge an.
Ja. Entschuldigung, ich habe gestern Fernsehen geguckt und habe da so eine Parade gesehen und dachte mir,
Wow. Aber die Meinungen gehen da ja echt auch so ein bisschen auseinander, ne? Die einen sagen toll, die anderen sagen scheiße. Also das ist ja wirklich gemischtes Feld irgendwo.
Also der Grundtenor ist so ungefähr, dass man sagt, okay, es besteht eine Notwendigkeit für die Bundeswehr, Leute zu rekrutieren. Also ist es in der Form schon irgendwie okay. Dann mit der Beimischung, es wirkt sehr kopiert von dem, was die NFL tut. Da haben sich ja die Verteidigungskräfte, die Streitkräfte da auch in der NFL eingekauft, damit sie bei den Spielen präsent sein dürfen. Wir können ja gleich mal so die Meinung mal ein bisschen vorlesen, aber was haltet ihr denn erstmal grundsätzlich davon?
Also, das wissen ja vielleicht die wenigsten, aber aufgrund dessen, dass die Amerikaner ja damals hierher gekommen sind, wir, also hier aus Bremerhaven, wir waren ja diejenigen, die eigentlich mit den München Cowboys und, das war glaube ich Düsseldorf, American Football eigentlich in Deutschland aufgrund der Amis ins Leben gerufen haben, weil die sind hier rübergekommen, hatte ja der Uli Sandan hat das ja auch so schön beschrieben in seiner Nachricht, dass die nicht ausfliegen konnten. Und dann haben die Amis hier voll gespielt. Und so ist das Ganze hier entstanden. Und wir waren dann der erste Verein mit Deutschland 1979, die eingetragen waren und überhaupt Football hier präsent gemacht haben. Ja. Durch die Amerikaner, durch die Bundeswehr oder Army.
Ja, ich denke mal, also gerade so in den Anfangszeiten haben ja viele Amerikaner dann, die hier stationiert waren, angefangen, das irgendwie hier auch so ein bisschen zu coachen und den Spirit hier rüberzubringen. Also ja, wir haben hier den Football-Soldaten zu verdanken. Aber das eine ist ja, ob jetzt Angehörige der US-Streitkräfte dann gesagt haben, in ihrer Freizeit wollen sie hier ein bisschen Football spielen. Und jetzt haben wir eine Liga, die ELF, wo die Bundeswehr Partner ist, Partner, Sponsor, keine Ahnung, wie man das jetzt nennen soll, und die dann dort Präsenz zeigt, sowohl Power Party, wo die dann da irgendwelche Infostände haben und beim Coin Toss und in der Halbzeitshow dann da Soldaten aufs Feld schicken, die dann teilweise mit Sturmwaffen bewaffnet sind, und dort eine Show machen oder ein Hubschrauber da landet oder was auch immer. Das ist ja was anderes. Und da geht es mir jetzt darum, was ihr davon haltet, dass dort wirklich Soldaten in Uniform bei diesen Footballspielen mit dabei sind. Oder generell, dass die Bundeswehr Partner der ELF ist.
Also eine Sache, die mir als erstes mal so auffällt, ich meine, wir haben eine große Sportliga in Deutschland, die umsatzstärkste Sportliga in Deutschland ist. Und dass da nichts passiert ist, fand ich ja umso bemerkenswerter. Ne? Also beim Fußball passiert sowas gar nicht. Das finde ich sehr, sehr erstaunlich. Ne? Und ich glaube, das liegt auch daran, dass sich Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg mit diesem Thema sehr, sehr schwer getan hat. Auf der einen Seite die Amerikaner, ne, erst seit dem 11. September hat das Militär bei allen großen Sportveranstaltungen im wahrsten Sinne des Wortes Flagge gezeigt.
Naja, also sie zeigen ja seitdem Flagge, seitdem ja die Wehrpflicht ja ausgesetzt ist und dass ja eine quasi mehr oder weniger Berufsarmee ist und sie jetzt Leute rekrutieren müssen. Ne? Ich meine, die Bundeswehr braucht laut Verteidigungsminister noch ungefähr 60.000 Leute und irgendwo müssen die herkommen. Und da muss man halt rekrutieren. Marco, wie siehst du das?
Ich finde das nicht schlimm. Ich finde die Art und Weise der Darstellung dafür ein bisschen gravierender. Also Soldaten, die dort sind und sich präsentieren oder ich sag mal, es ist ja wie, als wenn wir den Schwestern danken und die auf einmal zum Spiel kommen oder wie auch immer, aber die kommen ja nicht mit ihren Operationsbesteck daher. Ja? Also wenn sie sich da präsentieren, dann sollten sie sich auch zivilmäßig präsentieren und nicht mit Sturmgewehren oder schwer bewaffnet in der jetzigen Situation.
Markus Heilbein, ein Thunder-Fan, schreibt gerade, in Frankfurt war es für mich zu heftig. Eine bewaffnete Soldatin hat den Spielball übergeben. Das muss so nicht sein. Und ich gehe da in so eine ähnliche Richtung, Marco. Ich denke halt, dass die Bundeswehr vor Ort ist, ist legitim. gerade wenn man halt sagt, wir müssen die Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft holen, ist das, denke ich, eine geeignete Maßnahme. Aber bei einem familienfreundlichen Sportfest, was ja Football eigentlich sein soll, haben für mich Sturmwaffen nichts zu suchen. Also das muss ich nicht haben, dass Kinder da jetzt auf Soldaten blicken, die da jetzt gerüstet sind, wie in den Krieg zu ziehen.
Also ich, das ist ja das, was ich ja meine, weißt du, das, so diese Präsentation, ja, und auch Krankenschwester, THW, etc., pp., alle Feuerwehrleute, Polizisten, gerne, alles gut, und auch Bundeswehr, finde ich, persönlich, aber dann nicht, ja, wie ich schon sagte, nicht mit den Operationsbesteck, also sie müssen da nicht mit Sturmgewehre auf den Platz laufen und den Spielball übergeben, das finde ich ist auch echt zu viel.
Also ich muss ja sagen, wir waren ja alle drei bei der Bundeswehr, ne? Und selber, ne, als Berliner Kinder, Kälte und ich, ne, wir hatten ja, als wir 10 Jahre alt waren, mit der Bundeswehr gefühlt nichts am Hut gehabt. Wir wussten noch nicht mehr, dass es sie gibt, im besten Fall. Ne? Weil Berlin war ja damals ein bisschen anders, was es angeht. Und dass sie in die Mitte der Gesellschaft mal wieder kommt, ne, weil durch den Wegfall der Wehrpflicht ist sie raus. Ne? Aber seit ein paar Jahren beobachte ich es halt, ne? Und wenn ihr mal NTV, wie heißt der andere da, Welt-TV und hast du nicht gesehen, alles mal anmacht, da kommen ja inzwischen neben Border Patrol oder irgendwelchen anderen komischen Dokumentationen über Atom-U-Boote auch sehr viele Dokumentationen über die Bundeswehr, wo ich mir manchmal denke, wäre das jetzt eine Dokumentation über Leibniz-Butterkekse, müsste drunter stehen, Dauerwerbesendung. Machen sie jetzt nicht, ne? Weil es ja Propaganda wäre, ne? Ich finde es halt sehr, sehr faszinierend, wie sehr dieses Thema immer mehr so in die Öffentlichkeit reingedrängt wird. Aber dass jetzt, sag ich mal, Kriegsgerät auf dem Sportfeld ist, also da können sie gleich einen Marder rauffahren lassen. Ne? Dann müssen die Fußballer sich nicht aufregen, dass die Footballer den Rasen kaputt gemacht haben.
Ja, bei Sandler war ja angedacht, dass dort ein Hubschrauber landet. Nette Show, aber dann denke ich mir, bei 600 Leuten, da kostet die eine Betriebsstunde Flugzeit mehr als die 600 Leute beim Spiel einbringen.
Ja, also meine, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass da so eine Normalisierung eines militärischen Habitus auf einmal wieder herkommt, den wir die letzten 50 Jahre so eigentlich gar nicht hatten.
Ich würde mal gern zwei Meinungen vorlesen, um die Diskussion noch mal ein bisschen zu nähern.
Anzuschärfen.
Nicht anzuschärfen, aber einfach noch mal Blickwinkel reinzubringen. Vegan Touchdown, ein Format von Instagram. Jemand, der Football-News teilt und das Ganze garniert mit veganen Kochrezepten. Interessantes Konzept. Der schreibt, finde ich als Sponsor nicht schlimm, jetzt folgt ein dickes Aber. Es wirkt einfach so auf Krampf der NFL nachempfunden und wirkt wie ein richtiger billiger Abklatsch. Man will überhaupt keine eigene europäische Identität in der Liga, sondern man will ein NFL auf Wisch bestellt sein. Zweite Meinung von Basti. Die Bundeswehr war oder ist ja auch schon jahrelang Partner der Alliance in Braunschweig und man war auch bei diversen German Bowls und Spielen quer durch alle Ligen in Deutschland präsent. Ist ein Sponsor und Arbeitgeber wie jeder andere auch, der halt Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsgewinnung betreibt. Das wirklich Witzige daran ist, dass Esume bei den NFL-Übertragungen immer gegen die Truppenpräsenz ätzt, insbesondere während der Salute-to-Service-Monate. Ja, Arbeitgeber wie jeder andere auch, würde ich nur bedingt zustimmen. Es ist nicht wie ein Arbeitgeber wie jeder andere auch, weil der Dienst an der Waffe ist nicht wie jeder Job auch. Und
es ist Dienst, ne? Es ist also Dienst ist Krieg, haben wir uns damals gesagt, ne? Und ich bin ja selber Beamter und ich weiß ja, das ist ein anderes Verhältnis.
Und ich habe halt so ein bisschen die Sorge, dass dieses Auftreten in Gefechtsuniformen und mit Sturmwaffen Leute anspricht, die da vielleicht nicht so differenzieren können. Und ich meine, Kriegsdienst oder Dienst an der Waffe ist kein Call of Duty Cosplay. Ja? Ich meine, wenn du da ins Gefecht gehst, riskierst du Leib, Leben, Gesundheit, sowohl körperliche als auch psychische Gesundheit, oder verlierst dein Leben. Ne? Und
das kann auch schon während der Ausbildung passieren.
Ja, und da finde ich, das Thema verdient eine gewisse Seriosität, einen gewissen seriösen Umgang.
Der Wegfall der Wehrpflicht hat aber auch deutschlandweit für ganz große Probleme gesorgt.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn wir uns die Generation, man sagt ja immer Generation Z, aber wenn wir uns die Jungs heutzutage mal angucken, die ganzen Jugendlichen, so grundsätzliche Werte, die wir oder die ich bei der Bundeswehr auch vermittelt bekommen habe, vielleicht auf eine Art und Weise, die nicht mehr zeitgemäß ist, ja, aber Pünktlichkeit, so ein bisschen mal zu hören, was man sagt, wenn da jemand ist, der was zu sagen hat, so diese ganzen Werte, die fehlen einfach. Und deswegen, ich bin auch der Meinung, wir brauchen wieder eine Wehrdienst. Mhm. Alleine auch, was wir für Probleme haben in den nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch was die Versorgung von Leuten angeht, also auch im Zivildienst. Mhm. Ja, es hat niemanden damals geschadet. Niemanden. Und die brauchen jetzt auch, um das vielleicht auch wieder einzuführen, eine gewisse Akzeptanz. Weil wenn nur 80% der Bevölkerung sagt, seid ihr bescheuert, ist es, glaube ich, auch schwieriger, sowas als Wehrpflicht wieder heutzutage einzuführen.
Ja, also ja. Ich bin auch gar nicht dagegen generell, dass die Bundeswehr sich präsentiert, so wie du es gesagt hast.
Die Art und Weise.
Ja? Die Art und Weise, die ist zu hinterfragen. Ansonsten denke ich auch, die Bundeswehr wird wieder aktuell. Wir brauchen sie. So wie Markus Heilbein uns vorher mal mitgeteilt hat, was für ihn auch wichtig ist, dass die BW eben nicht nur Verteidigung macht, sondern sie ist halt auch bei Katastrophen unterwegs, ne? Dammbrüche und sowas, da helfen die dann natürlich mit. Und was ich immer an der Bundeswehr gut fand, war dieser Grundsatz Staatsbürger in Uniform.
Ne? Und ja, und das ist etwas, wo ich sage, zum Beispiel bei Übergabe vom Spielball, ne, da muss keiner mit einem G36 den Ball übergeben.
Nö, da reicht er auch in einer Ausgehuniform.
Nein, und wenn die Dame eine Ausgehuniform angehabt hätte und wer hätte den Ball übergeben und hätte vielleicht noch den Cointos gemacht, ey, dann wirkt das gleich doch viel seriöser, entspannter, eine entspannte Atmosphäre, anstatt da jemand mit Sturmgewehr, ich komme hier aufs Feld und ey, wo sind wir jetzt? Ziehen wir jetzt in Krieg oder was haben wir jetzt
hier? Von mir aus auch voll in normalen Flecktarn, jetzt ohne Gerödel und sowas. Okay, es gibt jetzt viele Leute, die jünger sind als wir, die nicht wissen, was Gerödel ist. Seid froh. Ne? Es ist einfach unbequem gewesen. Aber jetzt so in kompletter Gefechtsausrüstung ist wirklich ein bisschen drüber.
Jerome hat uns geschrieben von den Spandauern, ich finde es okay, obwohl ich keinen Bezug zur BW habe. Klar wäre ein Fallschirmsprung durch Tom Cruise noch leicht cooler, aber man ist doch über jede zusätzliche Aktion froh. Gibt genug Spiele, wo halt nichts geboten wird. Ist natürlich auch ein Argument, wenn da so ein Hubschrauber landet oder sowas, das ist schon geil, ne? Und so Militärtechnik und sowas, oder wenn das Wachbataillon aufmarschiert und da sein Showgreifen da macht, das ist schon alles sehr cool. Bei so einer Hubschrauberlandung hätte ich auch prinzipiell nichts dagegen. Ist ja auch primär jetzt kein Angriffsfahrzeug oder so. Hubschrauber ist ein Hubschrauber, wenn es jetzt nicht irgendwie ein Tiger ist oder so. Kann man das schon machen. Ja, aber eben Sturmwaffen in einem Stadion.
Ja, also es gibt viele Möglichkeiten und es hängt immer davon ab, wie die Bundeswehr sich denn auch präsentieren will. Ne? Ich denke mal, die ELF hat nicht gesagt, ne, wir wollen jetzt mindestens da 5 Sturmgewehre auf dem Feld haben. Ne? Sondern haben gesagt, ja, macht einfach mal. Ne? Ich persönlich könnte mir gut vorstellen, jetzt beispielsweise jetzt beim Zweitligisten oder Drittligisten, wenn man den Standort mal fragt, wird mal am Wochenende, ist ja bei euch relativ wenig los, ne? Wollt ihr nicht mal beispielsweise die Sunnies bei uns hinschicken? Ne? Bei einer größeren Veranstaltung, ne? Dass sie da mal ein bisschen was in so eine Flagge zeigen, ne? Und das ist ja für die Bundeswehr, ich meine, wenn einerseits ein kleiner Benefit, erstens hast du Sanitätspersonal vor Ort, oh, ne? Und es ist ja auch etwas weniger martialisch. Und so ein Unimog-Geländekrankenwagen macht da auch schon mal was her.
Mhm. Ne? Also, ja, oder macht da eine Blutspendeaktion von? Oder
ja, beispielsweise, ne? Also wirklich einen großen Benefit, der auch wirklich mehr in die Mitte der Gesellschaft reingeht, ne? Und meine größte Sorge ist ja, seitdem die Wehrpflicht ausgesetzt worden ist, dass da mehr Leute hingehen, nicht wie in Amerika, nach dem Motto, die Jungs und Mädels, die relativ schwierig einen College-Abschluss gekriegt haben, ne, Hauptsache dann, okay, gehen sie mal kurz zur Army und hoffentlich später als Veteranen kriegen sie vielleicht noch ein bisschen Geld, ne, ist dann Donald Trump wird Präsident. Dass bei uns mehr Leute ja bei der Bundeswehr auf einmal angezogen werden, die sagen, geil, eine Waffe.
Bundeswehr, DKMS, die können zusammen da hingehen, Blut spenden, Stäbchen rein, Spender sein, etc. pp. Wir haben am Wochenende bei uns auch, das war jetzt nicht so viel los bei uns, wir haben nur 300-400 Leute im Stadion gehabt oder was auch immer, war richtig geiles Wetter, aber wir haben eine DKMS-Station bei uns gehabt. Die Leute konnten, wenn sie wollten, ey, egal, da wird irgendwo, wird irgendeiner geholfen. Also warum kann man das nicht damit verbinden?
Mhm. Ja? Ja, und meine persönliche Meinung ist ja, ne, die meisten größeren Städte haben ja einen Standort in der Nähe. Und jeder Standort, einen sogenannten Standortältesten, einfach mal anschreiben und fragen, wie man da vor Ort mal kooperieren kann. Selbst in der fünften Liga, denke ich mal, hätten die eine gute Idee, da irgendwas, sag ich mal, gut Sinnstiftendes zu machen, ohne dass man direkt mit einem Leo aufs Feld fährt.
Ja, und wenn die Leute, die sowas machen, also auch bei Bundeswehr arbeiten oder da einen Dienst an eine Waffe, wollten wir ja nicht sagen, aber einen Dienst für die Gesellschaft machen, ja, wenn die zu solchen Sportveranstaltungen sich freien Eintritt verschaffen können oder wie auch immer. Warum nicht? Das ist eine Honorierung für deine Arbeit, die du für die Gesellschaft machst. Und da finde ich das schon okay, wenn dann sowas wie die Bundeswehr oder was vielleicht sogar Sponsoring macht. Was mich nur wundert ist, warum machen sie es bei der Elf und nicht bei der GFL? Oder zumindest ist mir es bei der GFL noch nicht, vielleicht machen sie es, weiß ich nicht, aber warum machen sie es nicht aktiv auch bei der GFL?
Meine Vermutung ist, dass noch keiner auf die Idee gekommen.
Ne? Ne, ich denke, also, die werden schon irgendwo noch nachgefragt haben. Ne? Also,
vielleicht ist es nicht gewollt oder da,
richtig.
Also, da hat man eine andere Ansicht zu oder wie auch immer. Aber ich sag ja, es muss ja nicht per Waffe sein, sondern man kann das ja auch medizinisch sehen, das Ganze.
Na, also Markus schreibt hier zum Beispiel
Pflegekräfte und so weiter.
Markus schreibt hier zum Beispiel gerade, letztes Jahr war die Bundeswehr auch in Düsseldorf mit einem Roboterhund von Boston Robotics und hat dann die Ballübergabe dann quasi mit diesem Roboterhund gemacht. Das ist natürlich auch ein cooles Gadget. Ne? Das ist jetzt auch keine Waffe oder so, das ist ein mechanisches Hilfsmittel. Sieht ziemlich fancy aus, zukunftsweisend. Hast du auch einen Hingucker.
Und ich musste selber schleppen.
Ja, damals waren wir die Hunde.
Ja, ne? Leistungsherrung inklusive, mein Gott.
Ja, also es soll ja auch kein Diss gegen die Bundeswehr an sich sein. Das haben wir, glaube ich, hier schon rausgestellt. Was mich manchmal so ein bisschen irritiert, ist dann so der Anblick von den Teams in der ELF, die dann in Olivgrün spielen und mit diesem Polygon-Tarn, was ja eine reine Marketing-Erfindung ist, dieses Polygon-Tarnfarben-Zeug. Normal arbeitet die Bundeswehr in Flecktarn. Und dass dann auch ein österreichisches Team dann mit diesen Bundeswehrfarben dann rumrennt, finde ich da ein bisschen drüber. Also, was haben die jetzt mit der Bundeswehr zu tun?
Nee, die hatten auch, glaube ich, das Bundesheer, ne? Also für die Unkenntlichen, das ist halt die Variante in Österreich von der Bundeswehr, damit es keine Verwechslung gibt, ist das Bundesheer. Ne? Aber du merkst, die versuchen trotzdem auch da irgendwo reinzukommen, ne? Aber das ist, wie ich eben gesagt habe, ich finde es halt faszinierend, dass im Fußball das überhaupt nicht Fuß gefasst hat.
Ja, aber im Fußball hatten sie ja andere Probleme gehabt. Ne? Da wollte der BVB ja Rheinmetall als Sponsor haben oder Hamse. Ich weiß nicht, ob der aktuelle Sponsor ist. Und da gab es ja dann auch von den Fans eine Riesenwelle, dass die das nicht haben wollten. Rheinmetall als Rüstungsunternehmen als Sponsor zu haben.
Ich habe mal einen lustigen Artikel gelesen in der Taz zu dem Thema Bundeswehr bei der ELF und sowas, ne? Dieses martialische Gehabe passt wunderbar zum Football. Wo ich denke, ja, Football hat so viel von der Army, das wissen die wenigsten, ne? Ja, zum Beispiel hat, das kommt von Attention. Und die Attention, die Kurzform war Ten, hat. Ten war das Ankündigungskommando und hat war das Ausführungskommando von Attention. Ten, hat. Und die Amis, die dann aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause kamen, dann wurde Hike ersetzt durch hat.
Ja, aber die ganze Oldschool-Warm-Up-Routine war ja das sehr, sehr martialisch.
Ja, nur ohne Baumstamm.
Aber auf Welt- und Europameisterschaften in Deutschland präsentiert sich die Bundeswehr ja auch, ne? Mit ihren Musikchor und so was da, glaube ich, ja? Oder wie war das?
Ja, natürlich. Musikchor, ne? Das ist ja Musikchor oder halt Wachbataillon. Das Wachbataillon ist ja, als ich noch da war, das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her, haben wir ja dann zum Beispiel auch auf diesen zivilen Militärmusikfestivals sind sie ja damit aufgetreten. Ne? Und dann gab es beim Wachbataillon, da gibt es immer noch diesen sogenannten fünften Zug, die diese Showformationslaufen machen, was man manchmal so im Fernsehen sieht. Also die hatten schon mal, die hatten Öffentlichkeitsarbeit, aber das ist ja seitdem eben die Wehrpflicht weggefallen ist oder pausiert worden ist, haben die jetzt ein anderes Auftreten, sie haben ja viel mehr Marketing, sie machen auch öffentliche Werbung Und dieser ganze Auftritt bei der EF ist halt schon sehr marketinggetrieben. Ne?
Ja, was mir aufgefallen ist, seitdem die Wehrpflicht nicht mehr durchgezogen wird, ist, dass ich Bundeswehr im öffentlichen Straßenbild nur als Werbung noch wahrnehme. Ne? Mhm. Ich sehe ganz selten noch jemanden in Uniform durch die Straßen laufen. Früher in West-Berlin war ja jemand in Bundeswehruniform ja eh etwas seltenes, seltener Anblick. Dafür hatten wir halt andere Uniformen auf der Straße. Aber danach, ne, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, war es ja ein relativ vertrauter Anblick, dass du Leute in Uniform siehst. Und so ist es ja komplett aus, also zumindest aus meiner Wahrnehmung, ein bisschen verschwunden auf einmal.
Ja, du siehst die hauptsächlich nur noch, ja, an den Bahnhöfen siehst du die noch zwischendurch mal, weil in, und ein wenn ich da, vielleicht ist da ja einer, der zuhört, aber ich bin der Meinung, einer, der bei der Bundeswehr arbeitet und die Bundeswehrkleidung trägt, darf dann Zug umsonst fahren. Mhm. So, aber auch erst dann.
Richtig.
Und deswegen fahren sie dann im Zug in ihren Tarnfleck und da siehst du dir dann an den Bahnhöfen die Leute mit ihren Rucksäcken rumrennen.
Ja, zu meiner Zeit.
Damit das erkennst du noch die Bundeswehrleute in Zivilien, erkennst du an den
Taschen.
Eine Ausstattung.
Ja, also ich war auch hier in Berlin stationiert und ich bin dann auch nur ungern in Uniform wieder nach Hause gefahren. Also ich war ja dann Heimschläfer gewesen. Und wenn du dann so durch Berlin-Mitte dann fahren musst und dann um nach Köpenick zu kommen oder so, wirst du überall mit deinen Uniformen gesehen, war schon nicht so angenehm. Also auf jeden Fall hat man immer schon so ein Namensschild und Rangabzeichen abgenommen.
Ja, das ist halt lustig, ne, wie vermeintlich pazifistisch eingestellte Leute, wie aggressiv die werden können.
Ja, früher war es ganz normal, dass du als Soldat auch gleichzeitig als Mörder beschimpft worden bist, ne?
Ja.
Ja, das stimmt.
Hat sich heute geändert. Ich meine, heute sind selbst die Grünen dafür, den Verteidigungsetat aufzustocken und Geheimdienste besser auszustatten. So ändern sich Zeiten. Zeitenwende.
Ja, wir haben, meine Bundeswehrzeit, die ist ja auch leider erst 25 Jahre her oder zum Glück, das war auf der Expo 2000, das weiß ich noch, da sind wir in unseren Ausgehuniformen, also nicht in den Flecken, sondern wirklich Hemd und Hose etc., mussten wir auch über das Expo-Gelände laufen und haben an der Seite quasi Sanitätertaschen dabei gehabt, weil wir so ein bisschen, ne, so auch dann, ich sag mal, die Notfallversorgung da gemacht haben. Und da wurdest du teilweise beschimpft, dass du da als Bundeswehrmann rumgelaufen bist. Dabei hast du nur an der Seite eine Sanitasche gehabt und hast gesagt, okay, wenn du dich jetzt hinpackst, liebe Dame, ja, dann kriegst du von mir kein Benjamin-Blümchen-Pflaster, dann musst du sehen, wo du das herbekommst, so ungefähr. Also das war schon irgendwie total krass.
Ja, bei uns war es heftiger. Wir hatten ja als Wachbataillon dann auch irgendwann so ein Auftritt im Schloss Sanssouci, irgendwie ein Jubiläum, Wiedervereinigung, Bundeswehr, NVA. Und da hatten wir links von uns ein Tor und jenseits des Tores ist dann der Demonstrationszug Abteilung gegen alles dann aufmarschiert. Und über den Zaun sind dann Flaschen und Steine dann rübergeflogen, die auch ein paar von unseren Leuten dann getroffen haben. Und dann denkst du dir, warum? Ich habe doch nichts
Schlimmes gemacht. Wir sind gegen Gewalt und schmeißen Flaschen nach dir.
Richtig. Ja, und dann wirst du als Mörder beschimpft und dann denkst du dir, irgendwas stimmt hier gerade nicht.
Ja, das ist halt dieses moderne Verständnis des Soldaten, das hatte ich damals dann auch mitgekriegt, ne? Man muss ja im Prinzip in der Lage sein, auch Leute zu verteilen, die einen scheiße finden.
Muss auch
als Polizist. Und das ist dann für mich demokratisch legitimiertes Soldatendasein, wenn du das hinnimmst. Finde ich total schwierig, ne? Aber ja. Aber ich habe auch mal eine schöne Situation gehabt, da war ein Autobahnunfall und wir waren dann mit unserem KRKW, also ein Unimog, unterwegs und war ein etwas schwerer Unfall. Und wir waren als Erste vor Ort und die haben uns ein bisschen komisch angeschaut. Es war eine sehr komische Erste-Hilfe-Leistung. Weil die es einfach die da verletzt waren, es nicht gereilt gekriegt haben, dass wir Sanitäter sind.
Ja, das ist nicht die erste Assoziation, die man hat, wenn man so Tarnuniformen sieht.
Ja, auf dem Weg, auf dem Manöver, wir waren voll bewaffnet.
Aber ich finde es schon wichtig, dass die Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft rückt. Ich meine, wir hatten die Zeiten, wo es ja die Meldungen immer gab, regelmäßig, dass man irgendwelche rechte Netzwerke in der Bundeswehr aufgedeckt hat, dass Rechtsradikale in der Bundeswehr zunehmen. Und ich denke, um das zu verhindern, muss halt die Bundeswehr auch einfach in der Mitte der Gesellschaft stehen, damit wirklich auch alle Schichten auch irgendwie in der Bundeswehr vertreten sind. Das hatte man ja dadurch, damals durch die Wehrpflicht, dass da wirklich aus allen Schichten der Gesellschaft Leute mit dabei waren. Und ich finde auch eben, es sind jetzt Zeiten, wo die Bundeswehr halt auch ein bisschen mehr Akzeptanz braucht für das, was sie da tun.
Ja, und sag mal.
Vielleicht auch tun müssen in Zukunft.
Ja, zumindest mehr mittig orientierten Nachwuchs auf jeden Fall. Und was ich im Jugendbereich gemerkt habe, ist, wir haben jetzt sehr viele weiße Jahrgänge. Wir haben Leute, die jetzt 18, 19, 20, Anfang 20 sind, die nie sich mit den Gedanken beschäftigen mussten, scheiße, wie komme ich aus der Wehrpflicht raus? Also nicht mehr den Gedanken mussten sie haben. Oder damit konfrontiert sind, dass sie auf einmal einberufen werden oder dann vielleicht auch einen Zivildienst antreten müssen und dann vielleicht manchmal entweder, sag ich mal, durch die harte Schule der Bundeswehr durch mussten oder durch die harte Schule des Zivillebens, ne, beispielsweise jetzt in einem Pflegeheim, und sich dann, sag ich mal, mit ja, mit harten Realitäten auf einmal auseinandergesetzt sehen müssen. Das fehlt zu manchen jungen Leuten komplett, ne? Ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele, die so Gimmi, Gimmi, Gimmi sind, ne? Und die nicht wissen, wie gut sie es eigentlich haben.
Es gab ja viele Möglichkeiten. Man musste ja nicht zur Bundeswehr. Du hattest die Bundeswehr, du hattest CDW-Dienst, du hattest, glaube ich, THW und den Feuerwehrersatzdienst hattest du, glaube ich, auch noch, ne?
Mhm. Kann das ja sein? Ja, oder kommst du erfolgreich zur Polizei, ne? Das ging ja auch.
Oder,
ne?
Wenn oder du wurdest ausgemustert.
So. Du wurdest ausgemustert, ne? Du musst keine Gesinnungsprüfung mehr machen wie in den 60er Jahren. Ne? Du hast einfach den Antrag gestellt und dann, okay. Das Einzige, was ich halt schwierig fand, war am Ende der regulären Wehrpflicht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, ich mache Wehrdienst, die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass du überhaupt nicht gezogen wirst. Weil einfach nicht genug Stellen da waren.
Das stimmt.
Und das fand ich, da hat man sich, sag ich mal, ich bin da zur politischen Zurückhaltung verpflichtet, ne, aber als ehemaliger Soldat, sage ich, da hat sich die Bundeswehr sich hart ins Knie ficken lassen. Weil da fehlt einfach der Nachwuchs. Ganz einfach.
Ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen das wieder, um auch ein Stück weit die Jungs wieder in die richtige Bahn zu lenken. Das sind die ganz normalen Grundwerte. Hallo, guten Tag, schön, dass du da bist. Pünktlich sein und
hat seine eigene geschadet. Wäsche
machen. Ja, sein eigenes Bett machen. Also wehe, du hast das Bett damals nicht richtig gemacht. Und heute hast dein Bett gemacht? Nee, das hat Mama doch die letzten 6 Male gemacht. Okay.
Ja, und sich auch mal so ein bisschen unterzuordnen, beziehungsweise einzuordnen, ne? In eine Gemeinschaft, wo du Sachen machen musst, die dir vielleicht nicht unbedingt gefallen, wo du aber halt mal durchziehen musst. Und wie du sagst, eine gewisse Ordentlichkeit, eine gewisse Erziehung hat nicht geschadet. Andersrum fand ich den Zivildienst eben auch sehr wichtig. Ich meine, da konnten sich Leute dann eben auch einbringen und einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten.
Ja, und der Zivildienst war ja meistens nicht, sag ich mal, immer schön Wetter schubsen, sondern meistens schlimmsten Sachen waren die da, wo ich gemerkt habe, dass dann Leute aus meinen Jahrgängen dann hier in irgendein Sterbehospiz gekommen sind oder sowas. Ne? Das fand ich so die ärgste Erfahrung, die man da machen kann, ne? Weil was hat der eine gesagt? Ne, die Leute kommen rein, sagen guten Tag, ne, und raus habe ich sie nie gehen sehen, weil die wurden immer geschoben. Fand ich auch ein bisschen hart. Aber und? Da lernst du auch was fürs Leben. Ne? Also du merkst halt, ne, es ist nicht alles heite Sonnenschein.
Richtig. Und bei der Bundeswehr hast du auch gelernt, mit den Leuten umzugehen, ne? Mhm. Also auch Konflikte.
Du hast ja keine Wahl gehabt.
Du hast keine Wahl. Im Biwak mit dem Bagger, den du da, auch wenn du den nicht leiden mochtest, du musst es mit dem Zelt teilen. Ja. So, das ist, du hast eine ganz andere Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft auch gehabt. Also untereinander, die Leute.
Ja. Außer nach der Grundausbildung hat jeder seine eigene Zeltbahn.
Ja, und ich meine, es gibt
alles gut, aber erstmal hast du diese 6, 8 Wochen, 12 Wochen mit dem die gleichen Maden gegessen.
Aber es gibt ja zwei Institutionen, wo verschiedene Schichten in Gesellschaften zusammenkommen. Das ist einmal die Bundeswehr gewesen und das sind die Sportvereine oder generell Vereine, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Stellung, unterschiedlichen Einkommens oder Bildungsgrad zusammenkommen und Dinge tun für ein Ziel. Ne? Und sowas ist halt wichtig für eine Gesellschaft, dass die verschiedenen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Schichten sich begegnen, voneinander lernen und wissen, auch Akzeptanz zu schaffen.
Aber der Zugriff im Sportverein ist ja ein anderer. Ja, bei Bundeswehr oder bei diesen verpflichtenden Sachen, wie gesagt, es war da eine Pflicht hinter. Mhm. Du hattest keine Wahl. Wenn ich jetzt in einem Sportverein gehe, ich nehme jetzt einfach mal Fußball, weil Football gibt es nicht so tausende.
Eine Wahl hattest du ja schon und die hieß Neukrank.
So, ja. Oh, aber Spaß, du gehst zu den Verein A und da sagst du, nee, das ist auch scheiße, dann kündigst du und gehst zum Verein B und hast das gleiche Problem da, dann gehst du zum Verein C. Das war aber woanders nicht möglich. Da musstest du dich damit auseinandersetzen und entweder oder.
Juti, wollen wir mal einen Strich drunter machen? Also ich denke, Fazit ist klar, also dass die Bundeswehr bei der ERF auftaucht, ist an sich jetzt nicht so das Problem, aber die Art und Weise mit Sturmwaffen und dergleichen kann man dann doch schon mal hinterfragen.
Ja, und ich würde es gut finden, wenn ERIMA GFL, wenn die sich da vielleicht auch mit befassen würden. Und vielleicht, weil gerade marketingtechnisch sind die ja auch ein bisschen da, haben sie auch ein paar Sachen geändert im Moment, was ich ganz gut finde. Aber vielleicht ist das ja auch was, wo die auch sagen können, ey, vielleicht können wir es für uns auch nutzen.
Und vielleicht ein bisschen anders aufziehen, ne? Aber können wir mal kurz drüber reden, dass so Tarn-Jerseys echt schwierig sind?
Ja, sieht total doof aus. Ja.
Also selber finde ich es wahrscheinlich sogar cool, ne? Aber so fernsehmäßig?
Das war Katastrophe.
Ne? Also vor allem, man spielt ja auf Grün. Ne? Also ich meine, so Tarnmuster leben ja davon, dass du einen gewissen Tarneffekt hast. Und dann gibt es irgendwelche Schiedsrichter, die sagen, dein Dunkelblau grenzt dich nicht so stark ab von den Lila des Gegners. Alter, die spielen im Tarn.
Und jetzt bist Tarn, du ran. Jetzt bist Tarn. Du, kannst du als Schiedsrichter denn überhaupt zählen, ob alle 11 auf dem Feld sind?
Ja, oder vielleicht sogar 13, dabei sind es nur 7 auf dem Feld, weil du den Hügel damit verwechselst. Ne? Demnächst kommt der Panther in so ein Ghillie-Suit an oder sowas, ja, damit du ihn nicht siehst.
Die 20-Yard-Markierung ist auch ein Spieler. Oder die Endzone-Pylone.
Können wir ganz mal kurz gestern über die Cosplay-Veranstaltung in Washington reden?
Entschuldigung. Wir sind hier im Football-Podcast.
Ja, Army Football, das war ja schlimm, egal.
Wir wollen ja hier auch noch mal ein bisschen vorankommen. Wenn wir mal kurz bei der ERF bleiben. Die Hamburger hatten sich ja einen neuen Quarterback eingekauft. Den Bruder von dem Quarterback aus Miami mit diesem unglaublich tollen Namen Tago Viola.
Hat sich's denn gelohnt gestern?
Gestern, der ist schon wieder weg.
Ja, es war jetzt kein Touchdown geworfen, ne?
Zwei Spiele und.
Partaways war das doch, oder nicht?
Partaways. Aus privaten Gründen tritt er nicht mehr an und fährt wieder nach Hause.
Private Gründe ist immer diese Wortschöpfung für. Wir wollen es nicht sagen.
Ja, und irgendwie hätte man es auch kommen sehen. Ne? Ich meine, wo hat er vorher gespielt? Hat er nicht sogar in der kanadischen Liga gespielt? War das nicht so?
War es nicht bei Maryland oder so?
Maryland oder so. Auf jeden Fall jemand, der schon drüben gespielt hat. Ich weiß nicht, wie man ihn hierher gelockt hat, ob man ihm das Blau vom Himmel versprochen hat. Man könnte da drüben die ERF nicht und denkt, boah, wird schon passen. Und kommt dann hierher und sieht dann, okay, dreimal die Woche Training, nur das halbe Team da, kein Medical Staff, irgendwie uncool und geht wieder. Kann man sich das so vorstellen?
Also ich glaube, ja.
Ja, also wenn ich an den Kurt Warner-Film denke, da wo die NFL überhaupt gar kein Thema war. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich gedacht habe, oh krass, alles Profis und kommt dann an und denkt sich, wie, der kommt nicht, der muss arbeiten.
Der hat sich gesagt, ich kann hier nicht performen, ich hau wieder ab.
Ich meine, das erste Spiel hat er sogar gleich mit dem ersten passenden Interception geworfen, ne?
Nein, das musst du anders verkaufen. Mit dem ersten Pass hat er einen Touchdown gemacht.
Du bist so ein geiler Marketing-Typ.
Boah. Also.
Du hast eine very huge career vor dir. Ne? Very huge, very big, you're so famous.
Aber das ist halt wieder so ERF-typisch. Ne? Dann wird erstmal die dicke Schlagzeile gemacht. Wir haben Tago Viola hier, den Kleinen. Mhm. Jetzt wird alles schön und nach 12 Spielen zeigt euch den dicken Finger. Also so geil kann es halt mit der Liga nicht sein.
Also ich sag mal so, die ELF macht zumindest keine kleinen Fischbrötchen. Ne? Also egal was ist, das ist immer the huge next big thing.
Also verkaufen können die.
Ja, definitiv.
Ne, liefern war letzten Jahre manchmal ein bisschen schwierig.
Nachhaltigkeit ist nicht so gut, ne?
Ich bin ja dann noch immer erstaunt, dass sie denn neue Sponsoren finden. Jetzt haben sie ja in Amerika jetzt wieder irgendwie ein paar Sponsoren gefunden, die 10 Mille locker gemacht haben. Für die Liga, nicht für die Vereine. Und dann denkt man sich, okay, also ein Verkaufstalent müssen die ja irgendwo haben.
Ja, vor allem das Geile ist ja für die Liga. Ich meine, der eine Investor, der hat ja wohl einen Sitz, glaube ich, in London. Ne? Nachtigall, ich höre der Trapsen. Nicht, dass vielleicht doch noch London einen Franchise aufmachen. Da ich ja auch schon irgendwelche Leute schon schwadronieren gehört, ne? Oh, die London Monarchs kommen wieder. Hm, ist klar.
Hört man mal immer wieder, ne? Also ja, wird sich gewünscht.
Ja, wird sich ja gewünscht, ne? Und ich denke mal manchmal so, also ich habe mal letztens mitgekriegt, dass ein Footballteam überlegt hat, mal ein Freundschaftsspiel in Vereinigten Königreich zu machen. Und dann hat man festgestellt, es könnte schwierig werden. Du brauchst mindestens einen Reisepass, der mindestens so und so viele Monate alt ist für alle. Und das dann als Saisonspiel, also ich möchte das nicht organisieren, ehrlich gesagt.
Was ich mir halt auch schwierig vorstelle für so einen amerikanischen Spieler, ist ja auch mit der Krankenversicherung, ne? Du brauchst ja, also mit der amerikanischen Krankenversicherung wirst du ja hier nicht unbedingt weiterkommen, ne? Du brauchst ja dann halt schon irgendwie ja, eine europäische Krankenversicherung. Also wenn du hier eine deutsche Krankenversicherung hast, kannst du auch im EU-Ausland dich behandeln lassen. Aber als Amerikaner ist es ja dann nicht ganz so einfach, wenn du dann mal eine Verletzung hast.
Zumindest wirst du dann, wenn du eine gute amerikanische Krankenversicherung hast, eigentlich darf ich diesen Satz gar nicht mehr zu Ende bringen, eine gute amerikanische Krankenversicherung.
Ist ein Widerspruch in sich.
Nee, also zumindest die Leute, die es leisten können, ich spiele nicht Football in Europa. Also rein theoretisch gibt es auch Krankenversicherungen amerikanische, die in Deutschland funktionieren oder in Europa funktionieren, bis halt privat versichert. Ne?
Aber hat sich der Verein nicht darum zu kümmern, ist ja wie beim Fußball, wenn die bisher auch, gut, die sind privat krankenversichert wahrscheinlich, aber.
Ja, die sind ja dann als Minijobber, wenn sie in die Minijobber-Regelung fallen, sind sie halt dann darüber privat versichert, hallo. Normal gesetzlich versichert. Ne? Aber.
Ich weiß ja nicht, was es da so für Modelle gibt, ob da irgendwie als Selbstständiger dann unter Vertrag genommen wird oder was.
Aber wenn ich einen herhole und stell den bei mir ganz normal ein, als Sportler X und hab den bei der, was weiß ich, örtlichen Krankenkasse versichert, dann ist er versichert oder nicht? Das ist doch scheißegal.
Ja, dann ist er versichert. Ne? In Hoffnung, dass du es auch gemacht hast. Ne? Das ist ja.
Ja, wobei die
Krankenkasse. Ich weiß nicht, dass in der 11 das schon mal passiert ist, aber bei anderen habe ich schon mal festgestellt, dass sie das vergessen haben. Dann haben sie beispielsweise eine Betriebsgesellschaft gehabt, ne, als Verein XY und haben den darüber angestellt, aber irgendwann haben sie später mal festgestellt, Sozialversicherung? Fragezeichen. Upsi.
Zumal ja die Versorgung ja wohl, glaube ich, nicht gleichzusetzen ist, wenn du hier irgendwie zum Arzt oder Krankenhaus gehst oder wenn du drüben als professioneller Sportler von deinem Team behandelt wirst, vom Medical Staff. Das ist ja schon mal irgendwie, denke ich, ein großer Unterschied.
Ja, vor allem die Gesundheitsversorgung selbst in Europa. Wenn ich mir vorstelle, du verletzt dich in Spanien und fährst dann da erstmal ins Krankenhaus, dann darfst du erstmal in Vorkasse gehen. Auch witzig, muss man auch vielleicht mal bedenken.
Ja, und ich denke, der Kerl will ja noch irgendwie ein bisschen weiter hinaus, kann ich mir vorstellen, und sich dann hier in Europa die Knochen zerhauen zu lassen, für nix und wieder nix, denke ich mir, ist auch nicht so attraktiv.
Nee, ist ja eine Investition, ne? Du bist ja im Prinzip dein eigenes Investment.
Ja. Wir wissen ja leider nicht, was da wirklich hintersteckt.
Nee, wir können nur spekulieren.
Haben sich gestrennt, ne?
Spekulatius unterwegs.
Mhm. Vielleicht ist er noch rübergefahren zu gucken, wo Jim Tom Zula ist. der war gemein.
Ansonsten hatten wir letzte Folge schon mal so ein bisschen geungt, was passiert eigentlich, wenn in der GFL J auf einmal anfangen, die Teams nicht mehr anzutreten und zack, da waren sie wieder, die Propheten des Untergangs, hatten wieder recht und was ist passiert? Muni Cowboys, U20 zieht zurück und Braunschweig zieht zurück. Was ist denn da los? Also die Cowboys sagen, naja, irgendwie Verletzungspech und sowas. Aber ja, Verletzungspech, also das kann ja nicht alles sein.
Vor allem, du brauchst ja eine Anzahl X. Ne? Kann natürlich, also ich hoffe mal, dass sie einfach gesagt haben, okay, es haben sich jetzt zu viele Leistungsträger verletzt. Und ist die Gefahr zu groß, dass sie alle anderen sich auch verletzen. Ich finde es halt nur gerade sehr faszinierend, wie viele das jetzt sind. Ne? Ein Team aus der GFL J Nord ist ja wohl auch am gerüchteweise ein bisschen schon am Straucheln. Und das ist eine ganz schlechte Entwicklung gerade im Jugendbereich, ne? Wir haben jetzt gerade wieder zwei in Nordrhein-Westfalen unterhalb der GfL auch schon wieder zwei Teams aus dem Spielvertrieb verloren. Prost Mahlzeit. Also, wird alles ein bisschen schwierig gerade.
Paderborn sieht schwierig aus, glaube ich, mit der U20.
Gut, danke, dass du es gesagt hast. Ich war es nicht.
Ich habe es verstanden. Ich bin mal gespannt. Jetzt sind sie eigentlich gezwungen, bei U20 zu bleiben. Weil was passiert, wenn du jetzt auf einmal sagst, nee, wir rudern wieder zurück und machen da eine U20-Liga von? Oder wir machen eine U20 bis oder 17 bis 20. Also nehmen Jahrgang weg. Die können gar keinen Jahrgang mehr wegnehmen, weil dann verlierst du gleich zwei.
Und ja, aber du kaschierst ja nur das Problem.
Letztendlich kannst du nur alle Ligen da drunter auf U20 nachziehen. Eine andere Möglichkeit hast du auch gar nicht mehr.
Aber löst das Problem?
Absolut nicht. Also wir haben zu wenig Spieler und wir haben zu wenig Trainer. Also wenn ein GFLJ-Team wie die Cowboys sagen, sie haben eine geringe Kaderdecke, dann ist das doch ein Alarmzeichen, dass so ein Team, was ganz oben in der Bundesliga mitspielt, keine Leute mehr findet.
Also ich habe es mal für Nordrhein-Westfalen aufgedröselt. Ich habe mir einfach gesagt, ne, ich erstelle mir einfach mal so einen Index für Jugendteams. Ne? Sag jetzt, jedes 11er-Team ist ein Index von 11 und jedes 9er-Team ist ein Index von 9. Und dann ziehe ich immer die Quersumme, ne? So als Jugendbörsenindex. Ja? Und da kann man schon mal feststellen, ne, wenn ich jetzt so einen Score habe von 2019 von fast 800 theoretischen Leuten, die auf dem Feld stehen, an einem Spieltag in der Jugend, im Jahr 2019 sind wir dieses Jahr, Anfang des Jahres, bei unter 600 gewesen. Ja, das ist natürlich die absolute Zahl, um Gottes Willen, ne? Aber es zeigt schon, es ist eklatant weniger geworden und jetzt sind schon wieder zwei Teams weg. Und ein drittes junkelt nur. Ich rede jetzt nur von Nordrhein-Westfalen. Also wir haben jetzt hier momentan gefühlt 50% der Teams verloren.
Und dann kommt ja immer noch der Spruch, ne, wir setzen dann sofort alles dran, die U20 wieder aufzubauen. Aber die Realität zeigt ja, hast du erstmal so ein Jugendteam verloren, dann war es das erstmal auf längere Zeit mit einem U20 oder U19 Jugendteam.
Vielleicht ist die Altersstruktur nicht die richtige.
Ich denke mal, ja, man hat sich mit drei Jahrgängen echt kein...
vielleicht drei Jahrgänge bei der Anzahl an Spielern schon, aber der Jahrgang von 16 bis 20, dieser Cut, den du da in der Altersstruktur hast, der ist, glaube ich, zu heftig. Also, wenn du 18 bis 21 nimmst, dann ist das vielleicht nochmal wieder was anderes, auch körperlich und spielerisch, als wenn du 16 bis 20 hast, 16 Jahre, die haben noch Schorf hintere Ohren teilweise, die kannst du nicht spielen lassen gegen 20-Jährige.
Nee, das haut nicht hin, also kannst du
nicht sagen. Versteht ihr, was ich meine? Dass einfach diese Struktur ein bisschen verschieben nach links und rechts, vielleicht ist das etwas, wo die Teams dann sagen, wie die München Cowboys, die ja vielleicht sagen, okay, wir haben vielleicht 35, 40 Spieler hier. Ja, aber da sind aber alle 16 und die kann ich nicht gegen U20 Leute spielen lassen. Das funktioniert nicht.
Da bin ich völlig bei dir. Also da ist der körperliche Unterschied einfach zu groß. Und du kannst im Prinzip ja die 16-Jährigen nur dann irgendwie quasi in ein Ausbildungsprogramm nehmen und hoffen, dass sie dann in 2, 3 Jahren dann spielfähig sind. Und dann lässt du sie halt irgendwie ihr Senior-Jahr und den Jahrgang davor spielen. Aber davor ist es halt nur Ausbildungsmaterial. Also was anderes geht doch gar nicht.
Ja, und man muss dann bedenken, ich habe da vielleicht jemanden, der jetzt gerade 15 ist. Ich habe den jetzt bei mir vielleicht schon im Wintertraining drin, in der U19 oder U20, ne, weil er im Spiel ja selber schon entsprechend 16 wird. Alles cool. Ne? Und dann habe ich dann aber noch Leute, die bei mir Starter sind, die mit ihrem eigenen Auto zum Training fahren. Vielleicht schon in ihrem zweiten Studienjahr sind. Also was da so Reifedifferenzen in ein Team schon da ist, das ist schon heftig.
Inzwischen. Genau, und du kannst den 16-Jährigen vielleicht zwischendurch mal spielen lassen, ja, aber du kannst ihn kein Spiel spielen lassen. Du kannst ihn mal zwischendurch reinbringen, damit die auch nochmal Luft holen können.
Das kann
ja, das sind diese Ergänzungsspieler, die du brauchst, diese Airplayer, weißt du, diese Luftholer, ja, wo du sagst, ey, stell dich da mal hin, ja, mach mal zwei Plays, dann gehst wieder runter, dann hat der mal Luft geholt, kann wieder rauf. Aber wenn der dann durchzocken sollte, dann ist das einfach, das funktioniert nicht. Also vielleicht müsste man da sich nochmal überlegen, ob man da was ändert. Und dann kannst du 15 bis 18 kannst du laufen lassen, 18 bis 21, dann hast du wieder diese doppelten Leute drinne, dann machst du noch so eine 12 bis 15 oder 12 bis 16 Liga und dann machst du noch eine darunter, weil wenn du dir die U13 anguckst, ein 13-Jähriger und ein 10-Jähriger, Das ist auch, als wenn der David gegen Goliath manchmal spielt.
Ja, das da machen so. Die einen riesen Entwicklungsschub, ne, in der Zeit.
Genau, genau, das sind diese Entwicklungspunkte in der Jugend. Und auch das hat sich vielleicht in den ganzen Büchern, die es gibt mittlerweile in Deutschland, die überall ganz wissenschaftlich unterwegs sind, von 1920, da war das vielleicht alles so. Aber auch diese Entwicklung der Körper der Jugendlichen hat sich auch komplett geändert, weil die ganze Entwicklungsphase ist eine andere. Die sind nicht mehr so oft draußen und. Also die alleine das hat sich wahrscheinlich auch schon verschoben und das müssen wir, glaube ich, anpassen.
Ja, also man muss halt auch mal gucken, ne? Also hast du Leute, die nur Breitensport machen, dann ist die Entwicklung auf jeden Fall eine gänzlich andere als Leute, die dann schon seit Kindesbeinen dann Sport machen und die kannst du halt dann nur schwer zusammenpacken.
Ja, ich glaube, wir müssen das ganze Thema einfach mal komplett mal neu denken lassen, ne? Weil das Modell, was wir haben, ist jetzt auch schon älter als wir, habe ich das Gefühl. Ne?
Ja, oder was wir neulich besprochen haben, macht die Jugendarbeit als Pflichtvoraussetzung für ein Männerteam noch überhaupt Sinn? Weil wenn du danach gehst, hast du bald keine Männerteams mehr, die spielen dürfen. Wenn das so weitergeht.
Ja, die Tendenz ist auf jeden Fall da.
Aber Juti, machen wir hier auch nochmal einen Strich drunter. Dann habe ich hier noch eine Meldung vom AFVD. Neulich war ja diese Football Madness, Football Festival Convention, ich weiß nicht, wie die sich geschimpft hat. Und da hat sich ja der AFVD präsentiert, hat ja dieses neue Logo präsentiert. Und zu diesem Logo haben sie ja dann eine Pressemitteilung rausgegeben, die das Logo zweimal gelobt und beschrieben hat, warum sie und wie und warum sie das Logo gemacht haben, welche Symbolik dahinter steckt. Aber da war dann auch ein Nebensatz drin, dass er zur Saison 27/28 angestrebt wird, die GFLJ zu verkleinern und zwar auf 12 Teams und damit auch die Nord-Süd-Regelung aufzuheben, sondern dass es dann wirklich nur noch eine Liga ist. Wie finden wir denn das?
Ach, Gottes Willen, die Busse werden immer günstiger.
Ja, also für die einzelnen Teams kommt dann, glaube ich, mehr Auswärtsfahrten hinzu.
Kirchdorf Wildcats, die fahren nach uns. Ich glaube, das sind die Wildcats, weiß ich, Kirchdorf.
Mhm, ja.
Die waren letztes Jahr bei uns und waren, glaube ich, 10 oder 12 Stunden mit dem Bus unterwegs.
Das ist doch krass. Wie willst du denn da spielen?
Also gegen Kiel, ne? Wenn ich mir überlege, das machen die ein, zwei Mal im Jahr. Weil du hast ja Kiel, du hast da oben, wen haben wir denn? Braunschweig ist jetzt nicht ganz so weit, aber das sind dann auch nochmal 8 Stunden.
Berlin ist auch nicht ohne.
Berlin,
Dresden.
Also Dresden, Alter.
Das ist, Junge. Ist schon, also ohne Übernachtung kommst du da nicht mehr voran.
Nee, gar nicht mehr.
Also das ist ja also wieder ein extremer Kostenfaktor, der da auf die Vereine zukommt. Finde ich schon heftig.
Also ich sag mal so, dieses regionale Aufteilen war schon an sich immer schon so eine gute Idee. Klar, die Regionen wie Nordrhein-Westfalen, wo alles sehr, sehr, sehr dicht beieinander ist, die haben immer super davon profitiert, weil es einfach günstiger war. Ne? Andererseits war natürlich die Competition und dann auch ein bisschen stärker.
Ich hatte da auch mal so drüber nachgedacht, wie kann man das aber lösen? Vielleicht muss man das, ich glaube, irgendeiner hat das vorgeschlagen gehabt für die GFLJ und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gehabt. Denn irgendwo hatten wir es mal besprochen gehabt. Ich weiß es
ja, für die GFJ war das dann angedacht, genau.
Und dann haben die für die GFJ, mach doch 4 Divisions oder 5 oder 6, wo die alle so ein bisschen in sich sind und dann spielst du irgendwo mal eine Interconference, zack, 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 hast genauso viele Spieler, ist total interessant, du hast jedes Jahr neue Teams, gegen die du spielst, weil bist du Erster, spielst du gegen den Vierten oder. Und ich glaube, das würde sich für die GFL auch lohnen.
Ja, vor allem wäre es auch viel näher am NFL-Original.
Weil, ja, man kann da als NFL-Fan dann auch schneller relaten zu. Soll ja auch dann neue Lizenzvorschriften geben, aber von denen habe ich jetzt noch nichts weiter gehört. Markus Büttner hat mich bei WhatsApp angeschrieben und mich mal darauf hingewiesen. Ich habe ihn mal gebeten, ob er mir was Zusammenfassendes mal schicken kann. Also auf jeden Fall soll es dann auch neue Lizenzvorschriften geben, um da überhaupt reinzukommen. Interessant.
Ich frage mich nur, wenn sie jetzt wirklich 28, 27, wann wollten sie auch noch cutten?
Ja, die Frage ist ja dann, wer beißt ins Gras, ne? Die jeweils letzten der Gruppe Nord und Gruppe Süd. Wie wird es dann mit der Relegation dann laufen? Wer dann da hochkommt?
Du hast im Süden hast du jetzt 7 Teams. So. Nee, doch. Im Süden hast du 7 Teams, im Norden hast du 8 Teams. Wenn sie auf 6, das heißt, 2 müssten runter, einer steigt auf, also müssten ja 3 absteigen.
Na, ist der GFL 2 genauso.
So. Also.
Das müsste ausgespielt werden, eigentlich. Aus sportlicher Sicht müsste das eigentlich ausgespielt werden. Ne?
Wer drinnen bleiben darf, wer nicht, oder wie?
Ja, ja, ne?
Na, Markus schreibt hier gerade als Update 2 Tackle-Teams, Jugend, 15.000 Euro als Reserve und in der GFL 1 brauchst du dann einen Vollzeitbeschäftigten. Ich weiß jetzt nicht, ob Vorstand oder Trainer.
Oma!
Nee, ich glaube, einen Vollzeitbeschäftigten für die Organisation.
Ja, würde ich auch meinen.
Ja, steht ja nicht drin, wie viel bezahlt werden muss, ne?
Ja, aber für 15.000 Reserve ist ja auch nicht ohne. Na gut, du zahlst mal 2 Importe weniger.
Ich wollte gerade sagen, ne? Ich sag mal, was hat der Adler-Fiasko gekostet?
Ja, aber auch das müsste man humaner gestalten. Also selbst wenn die Ronner cutten wollen, dann müsste man das jetzt human anfangen.
Ja.
Und du hast im Süden hast du 7 Teams, dann hätte man vielleicht sagen müssen, okay, wir haben im Süden jetzt eine Ausnahme, der letzte spielt die Relegation. Das ist der Auf- und Ab- also schon sagen, okay, wir haben hier jetzt 7 Teams, hast eine Relegation drinne, ja, dann bist du das ja auch wieder mit 7 und hast dann, wenn du auf 6 runterkattest, nur ein Team, was du rausscheiden musst.
Also sukzessive jedes Jahr so ein bisschen reduzieren.
Genau, während du jetzt im Norden 2 Teams hast oder 2 zu viel, dieses Jahr 1 absteigen, mal sehen, wer es ist, keine Ahnung. Einer steigt auf, okay, hast du nächstes Jahr das Problem, müssen dann trotzdem, wenn du abkatten willst, wieder 2 runter. Also schwierig.
Ja, vom die Sponsoren und so, die müssen ja dann auch entsprechend, sag ich mal, ins Boot geholt werden. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt ein Team, was eine Ambition hat, wie Krefeld, Richtung GFL. Und dann auf einmal heißt es ja nächstes Jahr, nee, geht nicht.
Aber dafür muss Krefeld Sport auch alle Spiele gewinnen, ne? Oder wie war das?
Ich hätte ja von Ambitionen. Ich hätte von Ambitionen, ne? Nur als Beispiel. Und dann stellst du auf einmal fest, die Saison läuft super, hast dich vielleicht sogar sportlich qualifiziert und dann heißt es nächstes Jahr, nee, wir haben eine andere Idee. What the fuck?
Ja gut, ich meine, man sieht es ja...
Erklär das mal den Sponsor.
Man sieht es ja an dem Beispiel GFLJ, was sie ja dann gefahren haben. Da haben sie die Liga dann auch reduziert und auf einmal waren die Leidtragenden dann natürlich die Letztplatzierten erstmal, so wie Köln damals, die dann durch die Regelung einfach automatisch rausgeflogen sind. War schon heftig.
Ja, automatisch. War das nicht auch wieder so eine WhatsApp-Entscheidung?
Dass man die Liga verkleinert, ja, das war ja so mehr oder weniger über Nacht entschieden. Und getroffen hat es dann die Letztplatzierten, die da von ihrem Glück noch irgendwie relativ wenig wussten. Und dann war das Ergebnis auf einmal da.
Und der sich qualifiziert hat, durfte, glaube ich, nicht aufsteigen, richtig, ne? War genau. Das so?
Mhm. Ja, und das finde ich halt ein bisschen blöd.
Und das ist ja jetzt für die Teams, die dann nächstes Jahr im Aufstiegskampf sind, ja dann auch doof, ne? Wenn sich dann auf einmal die Relegationsregeln denn ändern, weil das jetzt auf einmal eine Liga ist, wo weiß ich nicht, wie viele Abstiegsplätze es gibt, 1 oder 2, ist halt problematisch, ne? Also es muss geregelt werden.
Also wenn ich mir vorstelle, ne, wer beruflich schon mal mit Veränderungsmanagement zu tun hatte, fragt man sich ja meistens, ey, warum haben wir da jemanden, der als Change Manager unterwegs ist? Ja, einer muss mal drüber gucken, was wirkt sich wie aus. Ne? Er muss es nicht tun, oder sie, oder der Tisch, keine Ahnung. Aber das einfach mal übers Knie zu brechen, bringt nur Verluste mit sich. Ne? Es bringt nur Unmut. Und wenn ich jetzt auf einen Sportler sehe, ne, beispielsweise, ich habe jetzt einen jungen Sportler, der sagt, ey, ich habe Bock auf GFLJ. Ne? Nächstes Jahr bin ich noch Jugendlicher, kann ich ja noch runtergehen nach Köln. Ne? Und auf einmal muss Köln wieder, sag ich mal, einen kürzeren ziehen. Ne? Da hängen ja richtige Sportlerkarrieren teilweise dran, ne? Und ganze Entscheidungen, die du schon vielleicht im Oktober, Juli des Vorjahres schon fällst. Und auf einmal im Januar, ach nee.
Ja, immerhin haben sie es für 27/28 angekündigt. Das ist ja schon mal, gut.
Das ist schon mal ein grober Zeitraum,
ja. Hast du ein bisschen Vorbereitungszeit.
Ja, aber ich finde, die sollten sich dann jetzt Gedanken machen, wie wollen sie es umsetzen, ne?
Genau, ne? Und wer muss ins Boot geholt werden? Was muss alles passieren?
Vielleicht gibt es ja irgendwelche Teams in der GFL. Wir haben ja jedes Jahr die letzten 3 Jahre immer jemanden gehabt, der es nicht bis zur Saisonende geschafft hat.
Mhm. Ja.
Vielleicht, ja.
Du meinst, die Reduktion, die passiert jetzt schon gerade?
Dass man halt nicht weiter aufstockt.
Ja, kommt ja keiner mehr.
Oder nachzieht, genau. Ja gut, ich meine, da wird dann schon diese Reserve von 15.000 Euro mit reinspielen, dass man einfach sicher gehen will, dass die Teams mitten in der Saison nicht auf einmal wegen Geldproblemen aufhören. Ne? Dass da nicht auch mitten in der Saison auf einmal das Geld alle ist. Gut, kann dir davon nicht schützen, dass dann wie bei den Adlern dann anfangen, die Spieler zu streiken und nicht mehr antreten, aber dann hast du generell was falsch gemacht.
Beim Eishockey war das ja teilweise immer so bei der DEL, ne? Dass ja irgendwelche Teams dann eher mal Mitte der Saison gesagt haben, wir haben kein Geld mehr, DEL, tschüss, auf Wiedersehen. Deutsche Eishockey-Liga da.
Ja gut, ich meine, 15.000 Euro auf der hohen Kante zu behalten, plus die ganzen extremen Busfahrten jetzt, das ist natürlich ein Faktor, da müssen die Teams jetzt nochmal ein bisschen rechnen, beziehungsweise sich neue Sponsoren ranholen. Ne? Das ist,
ne, ist nicht unerheblich. Wie die Nathalie gerade aus Köln schreibt, ne? Und jetzt 5.000 Kilometer in 5 Wochen. Mhm. Mein Gott, da kann man sich schon überlegen, ob man als Verein nicht einen Bus kauft. Kostet nur 300.000, könnte irgendwann mal drin sein.
Ich glaube, es gab aber auch einen Passus, dass wenn du so und so viel Fahrtkilometer hast, bekommst du noch vom Verband was wieder, beziehungsweise vom Dachverband.
Die haben doch selber kein Geld. Wo soll denn der kommen? Also ja, bei der Jugend hat man es ja dann so gemacht, dass da hat man das ja so ein bisschen aufgeteilt. Also das Team, was eine Auswärtsfahrt hatte, zum Beispiel nach Berlin, empfängt nächstes Jahr Berlin und dann müssen die nicht zweimal gegeneinander, also Heim- und Auswärtsspiel machen.
Wenn das Team dann nächstes Jahr noch da ist.
Ja.
Ne,
Aber kann ich mir bei einer Herren-Bundesliga nicht vorstellen, dass es da nicht ein Hin- und ein Rückspiel gibt.
Gibt's aber dieses Jahr auch schon. Also du hast dieses Jahr auch nur One-Way-Games.
Echt?
Ja. Welche? Es gibt Teams, die sehen wir nur, also mit Kiel, die spielen wir nur einmal dieses Jahr. Ich glaube, Dresden spielen wir nur einmal dieses Jahr, glaube ich. Mhm. Wenn ich mir, nee, weiß ich gar nicht. Nee, warte mal. Irgendein Team spielen wir nur einmal oder irgendwie 2-3 Teams.
Aber ihr seid doch dieselbe Gruppe, oder?
Ja, aus der Nordgruppe. Ich glaube, Rebels haben wir, glaube ich, nur einmal.
Krass.
Ja, und da bin ich der Meinung, man sollte sich doch das Beispiel der NFL mal zu Herzen nehmen, wirklich mal Conferences aufmachen. Wäre ein bisschen einfach, alles ein bisschen örtlicher und vor allem wäre zuschauermäßig unter Umständen auch wesentlich, wesentlich cooler.
Naja, was sie jetzt irgendwie erreichen wollen, dadurch, dass man dann eben eine Liga macht, sie wollen dann halt verhindern, dass diese Aufstiegsmöglichkeiten regional eingeschränkt sind. Wenn du jetzt dann halt sagst, okay, im Osten, da hast du dann halt keine Teams, die irgendwie GFL-tauglich sind und sich da nicht qualifizieren, dann ist es vielleicht ein Team aus dem Norden oder was auch immer, oder aus der Mitte, die dann mit aufsteigen. Aber dann muss man mal gucken, wie die Regionalliga-Finalisten dann gegeneinander spielen, um dann die Relegation klar zu machen. Also zumindest dann um den Aufstieg Bundesliga 2.
Hä?
Da sehe ich ja dann schon chaotische Verhältnisse wie beim Fußball.
Im Football hat man nie chaotische Verhältnisse gehabt, nie. Nein.
Tja. Ja, es wird auf jeden Fall weiterhin spannend. Ich glaube, dass es für die Herrschaften da oben an der Spitze auch nicht einfach ist, alles zu organisieren und jedem gerecht zu werden.
Das ist wohl richtig.
Und es gibt Teams, die sind finanziell gesund. Denen interessiert das nicht, ob die zweimal mit dem Bus länger fahren müssen. Aber andere Teams vielleicht schon. Da muss man sich allerdings fragen, ist dieses Team überhaupt dann für die GFL geeignet oder nicht?
Ja, das ist ein wahrer Punkt, den du da ansprichst, weil ich meine, man kriegt ja schon so ein bisschen mit, dass so diese Schere in der GFL weiter aufgeht zwischen den Teams, die unten platziert sind und die oben platziert sind. Was man dann anhand der Spielstände dann sieht, ist ja dann teilweise nicht feierlich.
Ne, siehe Potsdam, die Paderborn gerade wegschießen oder weggeschossen haben, zweimal hintereinander. Paderborn 70-0 kassiert hat, irgendwie 50-0, jetzt 62-0 oder so.
Aber gut für Paderborn, so muss der Headcoach nicht im Tütü auftreten, hat er nochmal Glück gehabt.
Ja, aber das ist schon eine, also für eine Bundesliga, das ist schon krass. Das ist ja so, als wenn du als Bundesligist beim Fußball jedes Mal 10-0 Tore kassierst.
Ja.
Ja, also wenn ich mir vorstelle, ne, meine Düsseldorf hat sich jetzt gefreut, sie haben jetzt nach Jahren wieder mal ein Spiel gewonnen in der GFL. Ja, yeah, Glückwunsch. Wenn ich mir Paderborn anschaue, ist ja auch so ein Riesensorgenkind, da wo man sich sagt, so, wie krass ist eigentlich die Competition auf dem Papier?
Marco, Was denkst du, könnte diese Reduzierung der Teams zur Folge haben, dass mehr GFL-Spieler für die verbleibenden Teams übrig bleiben, dass die sich mit den Spielern dann verstärken können, die aus den anderen Teams dann, die nicht mehr in der GFL spielen, rausfallen?
Meinst du, das macht so viel aus?
Frage ich dich.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird eher die untersten Ligen stärken, anstatt die GFL.
Oder die EFL.
Schwierig. Schwierig.
Warum also, müssen die Spieler ja dann hin?
Ja, und ich weiß, dass viele Sea Devils-Spieler aus unterklassigen Ligen kommen. Also da wandern gerade nicht so viele aus GFL hin, meines Wissens nach. Wenn man was anders ist, okay. Ist das die Qualität, die Elf haben will?
Von Sander hört man Ähnliches.
Aber Köln ja auch.
Ja.
Centurions, glaube ich, da ist das.
Ja, aber die sagen, Centurions haben ja gerade auch ein bisschen auf die Nase gekriegt. Ne? Und von dem, was man immer so unterschwellig von Bekannten hört, ist es ja auch gerade mehr durchhalten als alles andere.
Und deswegen hast du gerade in der Elf, was nicht sein sollte, hast du aber auch so eine riesen Kluft gerade zwischen oben und unten.
Ja, und das sind also, dann Teams, die, denen es finanziell gut geht und den Teams, denen es nicht so finanziell gut geht.
Ja, wenn du vor 600 Leuten spielst als Elf-Team oder vor 10.000 Leuten, das ist schon ein Unterschied, ne?
Macht einen Unterschied, ja.
Ja, und schon zwei Blowouts an einem Wochenende ist schon fies für die Liga, ne?
Aber ich find's faszinierend. Also, weil du gerade sagtest, von wegen vor Zuschauerspielen, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin, ne? Aber wenn ich mir das angucke, Düsseldorf, Rheinfire, fettes Stadion, jedes Spiel, richtig geil was los. Total die bekloppten Fans. Aber die bekommen es nicht hin, das bei den Panthers zu etablieren, dass die auch Interesse daran haben, den Football bei den Panthers zu gucken.
Das ja. Die Entfernungen sind ja auch relativ harmlos. Ne? Und wenn ich das zum Beispiel anschaue, ne, Köln ist ein Spiel, gerade mal 500 Zuschauer.
Ja gut, aber
ja, aber da, es gibt ja Leute, die Interesse an Football haben. Es gibt da 10.000 Leute, wenn man es mal so sieht, 10.000 Leute, die Bock haben, Elf Football Düsseldorf zu sehen. Ja. Warum gehen die nicht zu den Crocodiles oder zu den Falcons? Oder da kann doch bei den Düsseldorf Panthers, die können doch auch vor 5.000 bis 10.000 Leute spielen.
Ja, aber da sprichst du halt so ein Partyvolk an, die eigentlich so gesehen nicht wegen Football da hingehen, sondern wegen der Party. Rheinfire hat halt aus diesen NFL-Europe-Zeiten eben noch diesen Ruf. Und ein GFL-Spiel ist halt nochmal komplett was anderes. Da hast du nicht diese Party, dieses aufgezogene Ding, dass du da im Riesenstadion spielst, sondern da wird ein Feuerwerk abgefackelt und dergleichen. Das kann.
Aber warum nicht?
Ja, weil die es nicht leisten können. Oder weil es bei denen noch nicht angekommen ist. Andere Frage. Rostock kriegt es hin, einmal im Jahr das Stadion zu füllen, jetzt gestern mit über 11.000 Zuschauern.
Mega!
Aber andersrum, also ich gönne ihnen das total und ich finde es auch mega, dass sie das hinkriegen. Aber sie kriegen das halt nur einmal im Jahr hin. Wieso gehen die Fans nicht zu den ganzen anderen Spielen, die sie genau auf dem Nachbarfeld spielen? Ist zwar nur ein Leichtathletikstadion, aber wo sind die ganzen Leute? Wieso kriegst du die dafür nicht begeistert? Das ist genau die gleiche Frage, aber vom selben Team.
Da musst du die Leute fragen, warum seid ihr hier und nicht da? Ja. Wenn die sagen, ja, wir finden das hier geiler, weil es einfach toller ist hier, okay, dann weißt du, dass ich vielleicht an meiner Facility.
Weil es eine Party ist.
Ja, die Leute, Football ist eine Party-Sache. Und Düsseldorf, ich war da gewesen das erste Mal, muss man ja auch gestehen, bei den Panthers, als wir mit Kiel da gespielt haben. Die haben da diesen Arena-Platz davor. Ey, bau da doch so wie so einen halben Jahrmarkt da auf. Mach doch da irgendwas, mach doch da ein bisschen Party oder wie auch
immer. Das Schlimme ist, das dürfen sie noch nicht mehr. Aber gut, das sind lokale Probleme.
Ja, alles gut.
Ne? Aber es ist halt für mich faszinierend. Ne? An einem Wochenende, 31.05., 1.06. in Köln 480 Zuschauer, am nächsten Tag Düsseldorf 20.000. Das heißt, selbst in der Liga sehr nah beieinander. Ich meine, du fährst mit der S6 durch. Das sind, weiß nicht, 7 oder 8 S-Bahn-Stationen. Das ist ein Furz. Ja? Dass da so ein herber Unterschied ist von, jetzt mal leicht gesagt, fast 20.000 Leute mehr. Ich meine, stell dir mal vor, du bist in einer Liga und das andere Team hat einfach mal 20.000 Zuschauer mehr. Beim Football. Ich meine, da gibt's halt,
Ja, und wir bashen ja ganz oft unserem Verband und sagen, ja, ihr müsst mehr machen, ihr seid schuld, ihr seid alles irgendwie unattraktiv und.
Das sind auch die Vereine.
Aber es sind irgendwo immer wieder die Vereine auch. Also klar, der Verband macht auch nicht alles richtig und ich will jetzt keine Lanze für den Verband brechen.
Aber der kann ja auch nur Rahmenbedingungen schaffen. Also ausgefüllt muss das eben von den Vereinen werden, die vor Ort sind. Aber da hast du eben halt die Probleme, Ehrenamtliche zu finden, die dir da helfen, das Geld irgendwo erstmal für eine Initialzündung bereitzustellen, um sowas zu fahren. Das sind ja Investitionen, die du da machen musst, um da eine Party dann abzufackeln. Du musst auch erstmal an so ein Stadion rankommen. Rostock hat eben das Glück, dass die ganz gut können mit Hansa Rostock und da das Stadion, ich sag mal, in Anführungsstrichen überlassen bekommen für ein Spiel. Das hast du halt woanders nicht. Ne, und bevor du halt als GFL-Team in einem großen Stadion spielen darfst, musst du auch erstmal mit deiner Kommunalverwaltung irgendwie reden und das genehmigt bekommen.
Ja, und das hängt ja wirklich von den Teams ab, was sie dann aufziehen. Ne? Es gibt dann Teams, die ziehen das relativ NFL-like auf, ne? Zumindest für die Verhältnisse, die sie haben, und haben dann eine vierstellige Anzahl an Zuschauern. Und dann gibt es manchmal Teams, die machen nur eine kleine Würstchenbude und haben trotzdem 300 Zuschauer in der 6. Liga. In der 7. Liga. Aber dass für mich die 11. teilweise auch genau das abbildet, ne, was wir von der 1. bis zur 7. Liga haben, das finde ich gerade so faszinierend und so schräg.
Aber ich finde schon, dass sich die ganzen GFL-Teams auch ein Stück weit, also zumindest wenn ich da bin, oder beziehungsweise was ich so mitgekriegt habe, die geben sich schon recht viel Mühe, das vernünftig aufzuziehen.
Ja.
Aber irgendwie kriegen sie es. Und ich habe bei den Rebels auf der Tribüne gesessen und habe gedacht, okay, wann kommen denn die Zuschauer oder bin ich hier heute der Einzige, der hier sitzt? Also,
du hast alle mit Handschlag begrüßt, ne?
Ja, obwohl da trotzdem relativ familienfreundlich, dass da auch einigermaßen gut gemacht gewesen ist. Also jetzt, was ich so mitgekriegt habe, ne? Oder bei den Adlern auch. Da unten mit ihren Katakomben, ihrem Parkplatz davor. Wir waren beim Hauptbahnhof bei diesem Stadion.
Poststadion.
Genau, da haben die dann vor dem Eingang, da war Coach Schuhan noch da gewesen, da haben die dann so wie so einen kleinen Jahrmarkt war das.
Ja, da waren wir zum Beispiel enttäuscht, als Carsten nicht da waren. Da war dann nur noch so eine Fressbude, ein Merchandise-Stand und das war's dann. Und da hat mir dann ausgedacht, oh, also für Bundesliga musst du jetzt aber schon ein bisschen mehr auspacken. Ne?
Okay, das heißt, die Kontinuität fehlt da irgendwie ein Stück weit.
Da war vielleicht schon so der Umstand, dass vielleicht das Geld nicht mehr da war. Man weiß es nicht.
Und ich muss mal sagen, ich wohne ja im Prinzip genau zwischen den beiden Spielstätten von den Düsseldorf Panther und den Langfeind Longhorns. Ich wohne quasi genau dazwischen. Und das ist wirklich nur, entweder biege ich links ab an der Kreuzung oder rechts ab und fahre 7 Minuten und bin dann da. Also so wissen viele gar nicht, wie nah die beiden Spielstätten eigentlich sind. Und die Düsseldorf Panther zum Beispiel, die hatten, glaube ich, heute ein Spiel gehabt.
14-21 gegen die Rebels leider verloren, glaube ich.
Ja, mit sage und schreibe 400 Zuschauern. Ich habe davon witzigerweise nichts mitbekommen, dass es irgendwo stattfindet. Ich meine, ich wohne in der Nähe. Ne? Ich wohne sehr nah an dem Trainingsplatz und nirgendwo irgendwas im Straßenbild gesehen. Es gab Zeiten, da gab es überall irgendwo Plakate und so weiter und so fort. Ne? Fahre ich nach Langenfeld rein. Ich habe das Gefühl, alle 5 Meter sehe ich ein Longhorns-Plakat irgendwo beim Rewe oder weiß der Geier wo überall. Ne? Das ist, je näher du im Platz kommst, desto mehr Plakate sind da. Das ist eigentlich gerade sehr, sehr witzig.
Und äußert sich das in Zuschauerzahlen?
Wohl ein bisschen mehr. Die veröffentlichen keine Zuschauerzahlen. Ich muss auch mal wieder hingehen. Ne? Aber da merkst du einfach schon den Unterschied, wie manche Teams agieren.
Und wie ist der Game Day aufgezogen?
Langfeld war ich schon. Düsseldorf relativ spartanisch normal inzwischen. Also, 400 Zuschauer willst du denn da aufreißen, ne?
Natalie schreibt gerade, nächste Woche dicke Fanparty für Groß und Klein auf der Ostkampfbahn. Da muss man nicht zur 11. Und wir als Coach Potato stehen auf der Gästeliste. Also du kannst da hingehen, Carsten.
Okay, Ostkampfbahn. Sag mir mal ein Datum. Ich habe nächste Woche auch ein Spiel, aber hey, das ist...
Frag Natalie. Nee, aber ich denke, ein großer Unterschied ist halt, dass die ERF mit bekannten Gesichtern wie Izume, Björn Werner und Co. halt im Fernsehen stattfinden. Die ziehen dadurch halt ein gewisses Publikum, was dann halt auch vielleicht zu den Spielen geht. Die GFL fängt jetzt, glaube ich, an, Spiele im Free-TV zu zeigen. Ich weiß nicht wo. Also irgendwie, also auf jeden Fall gibt es jetzt auch mittlerweile mal GFL-Streamer irgendwo zu sehen.
GF1, glaube ich, ne?
Ja. Was ja schon mal ein Fortschritt ist. Und es gibt GFL-Talk-Formate und sowas. Also es wird ja langsam aufgebaut, um ein gewisses Publikum anzusprechen und vielleicht auch Publikum zu generieren. Und das ist, glaube ich, halt eben das, was nötig ist, außerhalb der Footballfelder stattzufinden und die Leute anzusprechen und denen mehr Content zu bieten, um mehr zu unterhalten.
Wobei ich jetzt was sagen muss, wo du es gerade sagst, Content, ne, ist schon mal euch aufgefallen. Viele Teams machen jetzt auch viel mehr Insta-Reels oder so, teilweise auch sehr lustig gemacht. Ich glaube, die Algor Comments, die sind sehr viel Humor
inzwischen unterwegs. Manche Teams machen Podcasts.
Ja, die Teams merken es langsam selber, ne? Jetzt muss ich nur die Zuschauerzahlen auch gut bemerkbar machen, ne? Wobei ich sagen muss, wenn bei manchen Teams die dann einfach mal 10 Euro Eintritt verlangen für Regionalliga oder so, dann fasse ich mir auch in den Kopf. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil im Endeffekt, die Leute sollen im Stadion Geld ausgeben und nicht am Stadion.
Ja, aber das
ist persönliche auch Meinung, ne?
Ja, aber es ist eine Philosophie-Sache.
Da habe ich
was,
jetzt.
Da
hab
was
ich jetzt,
nichts kostet, ist nichts wert. Also warum soll ich da hin, wenn der Eintritt schon umsonst ist? Wenn es kostet 10 Euro, vielleicht ist es ja interessant.
Andersrum,
ja, wenn ich, 5 Leute kommen, ist auch doof.
Habe ich neulich einen Post vom Streaming-Team aus dem Süden gelesen. Die haben dann announced, dass sie nicht mehr vorab ankündigen, welche Spiele sie streamen werden, weil die Vereine lieber die Leute in den Stadien oder auf den Plätzen haben wollen, damit sie dort konsumieren. Ja, ich meine, Wenn ich weiß, das Spiel wird gestreamt, haben die Teams halt Angst, dass die Leute sich das eher dann halt kostenlos im Stream angucken, als vor Ort zum Spiel zu gehen und keine Kohle ausgeben.
Oh. Kann ich auch verstehen.
Ja, ist an sich ein guter Gedanke, ja. Ne?
Geiles Wetter, ich sitze zu Hause, hab einen Grill an, trinke mein Bierchen und habe über einen Laptop den Livestream an. Hey.
Ja gut, ich meine, bei der GFL kann man halt noch gucken, dass man irgendwie Werbepartner dann dafür mit reinnimmt, um noch ein bisschen Kohle zu generieren oder so, aber für kleine Teams ist das dann halt, ist halt doof.
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich war ja auch mal Kassenwart oder sowas, ne? Das Plus machst du am Wurststand, ne? Aber dafür musst du halt nur zusehen, dass Zuschauer da sind, die dann die Wurst auch essen, ne?
Mhm. Apropos Süden, die Hoft Jokers brauchen eure Hilfe, die wollen eine neue Tribüne bauen. Und brauchen dazu noch ein bisschen Knete und bitten da um ein paar Spenden. Ich lese mal den Text vor. Hallo Joker-Fans, nun ist unser Crowdfunding für die Tribünensanierung in der Finanzierungsphase. Das heißt, Spenden sammeln bis zum 1.8.25. Bitte teilt Flyer und Link. Wir müssen mindestens 2.000 Euro erreichen, sonst ist das Projekt gescheitert. Also wer dem Football im Süden was Gutes tun will oder den Jokers was Gutes tun will, spendet doch mal 1 Euro, damit die da ihre neue Tribüne bauen können und hoffentlich damit auch mehr Zuschauer ziehen können.
Tribüne ist auch mal so eine Sache, ne?
Ja.
Die meisten Teams haben ja vielleicht, wenn sie Glück haben, so ein erhöhtes Bankett, ja, wo also noch Rasen ist, ne? Gefolgt von den Teams, die in irgendeinem altwertigen Stadion spielen, wo die Tribüne bekrönt ist, was ich immer ganz schlimm finde, weil dann hast du nur so ein paar Sitzreihen und das war's. Was sind eure Erfahrungen am Plätzen mit Tribünen? Ne? Ab welcher Liga sollte man eine Tribüne haben?
Ich glaube, Football solltest du grundsätzlich erhöht gucken. Wir haben es leider nicht im Moment, weil wir auf dem Kunstrasenplatz spielen und haben keine Tribünen ringsherum.
Football auf Bodenhöhe gucken macht keinen Spaß. Also da kriegst du halt auch viel von der Taktik nicht mit. Ne? Da fehlt dir der Blickwinkel zu. Und wenn du dann auch Pech hast, dann hast du dann noch diese ganze Zeltstadt vor dir von den Teams, wo du dann noch weniger siehst.
Da haben sich mal Zuschauer beschwert, ne? Ne? Wir sehen ja gar nichts. Und ich denke mir so, ja, wir haben 30 Grad im Schatten.
Ja, aber da musst du dann halt, also wenn du drauf aus bist, Geld zu generieren aus Zuschauereinnahmen, dann solltest du den Zuschauern aber eben halt auch einen gewissen Komfort bieten. Und wenn du halt schon keine Tribüne hast, dann vermittel ihnen irgendwie einen anderen freien Blick und bau nicht alles mit Zelten zu. 30 Grad ist heftig. Aber wenn ich die Hälfte vom Spielfeld nicht sehe, weil da Zelte rumstehen, brauche ich auch nicht zum Spiel gehen und da mitgucken.
Ja, Arians, GFL sind verboten.
Richtig.
Und auch, ja, wegen der Hamas, ne? Also Wir hatten mal gute Erfahrungen gemacht, dass wir die für die Zuschauer selber noch Sitzbänke hingestellt haben, immer auf der Höhe der, der jeweiligen Red Zone. Ne? Und dann waren sie auch ein bisschen näher an der Teamzone an sich dran, was meistens gut funktioniert hat, weil meistens waren sie relativ diszipliniert.
Also bei den Spandau Bulldogs, wo ich ja gerade Stadionsprecher mache, ist es so, die haben eine Tribüne und ich stehe dann genau an der 50, habe dann zwei Zelte vor mir und obwohl ich erhöht stehe, sehe ich dann ungefähr bis zum Mittelpunkt, also Spiel da, wo halt Anstoß beim Fußball wäre, sehe ich halt von der 30 bis zur 30 relativ wenig. Und das nervt. Ich meine, ich kann verstehen, dass die Zelte brauchen, aber als Zuschauer oder für mich als Stadionsprecher, der dann das Spiel kommentieren soll und darauf angewiesen bin, zu sehen, was ich da kommentiere, ist das halt einfach blöd. Wenn ich da einfach ein Riesenstück vom Feld nicht sehe.
Ja, also ich würde auch immer sagen, ne, wenn ihr irgendjemanden kennt, der Gerüstbau macht und ein paar Sachen übrig hat, lasst euch einen kleinen Turm da hinstellen aus Gerüsten. Ne? Also auch gut zum Filmen übrigens, habe ich mal gehört, ne, wenn du so auf 3 bis 4 Meter Höhe bist, ist für die Kamera vielleicht auch nicht mehr so schlecht.
Ja, also ansonsten, ja, also Tribüne wäre immer gut und bietet dann natürlich auch mehr Platz für Zuschauer, die zahlen. Ne, bei so einem ebenerdigen Feld hast du dann nur eine begrenzte Zuschauerzahl. Ne?
Dann ja, zumindest welche, die was sehen können.
Richtig. Ein Announcement wollte ich noch machen. Carsten, du erinnerst dich vielleicht, letztes Jahr hatte ja Erkner so eine Charity-Aktion gegen Krebs, wo sie so ein Flag-Football-Turnier gemacht haben, wo mehrere Berliner Flag-Teams mitgemacht haben und die dann alle zusammengemischt worden sind und da eine stolze Summe zusammengesammelt haben und wir uns dann, also ich die Leute gefragt habe, wollt ihr es nochmal machen? Die haben eigentlich verneint. Aber jetzt ist es so, sie machen davon eine Neuauflage, United Against Cancer. Und das Ganze am 12.10.25. Also wenn ihr was Gutes tun wollt und da auch ein bisschen gegen Krebs, was heißt gegen? Also da geht es dann halt um Kinder in Hospizen. Für die dann zu spenden, für eine gute Sache, geht da mal hin, guckt euch dann ein lustiges Flag-Football-Turnier an. Ihr werdet auch super unterhalten, ihr werdet auch super versorgt. War eine richtig tolle Aktion. Ich werde dann da wieder hingehen und vielleicht mal einen O-Ton sammeln. Ist eine sehr coole Aktion. Erkner Razorbacks. Macht das mal. Juti, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende der Sendung angelangt. Marco, was ist euer nächstes Spiel?
Samstag in Hamburg.
Samstag gegen in Hamburg. Swans. Auswärtsspiel.
Jawohl.
Wie rechnest du eure Chancen aus?
Chancen hat man bei jedem Spiel. Bei jedem sportlichen Vergleich hat man die Chance zu gewinnen.
Das kann man sich tätowieren lassen. Das kommt auf ein T-Shirt.
Also das kommt ja richtig, mein Gott, ey. Das ist schwer, ey.
Carsten, hattet ihr jetzt eigentlich noch Spiele gehabt? Oder?
Ja, wir hatten gestern ein Spiel gehabt bei jeglicher Wetterlage außer Schnee. Also lockere 35 Grad im Schatten und dann irgendwann in der zweiten Hälfte hat es dann dummerweise geregnet. So ein klassisch, also ich schilde mal die Situation. Verletzungsausfälle, es hat geregnet und der Gegner war erwartet schon schwierig. Ne? Wir haben 26-30 verloren, leck mich doch am Arsch.
Aber ist doch ein gutes Punkteverhältnis.
Das ist nicht gut für die Nerven. 26-30
ist. Ich kann dir aber sagen, ein sehr einseitiges Spiel, wo der Gegner Punkte am laufenden Band macht, ist auch nicht schön. Also dann lieber ein spannendes Spiel. Oder wie siehst du das, Marco? Ja,
ich habe gerade Musik auf dem Ohr.
Ja, das ist unser Outro. Das ist unser Outro. Sonst habe ich das immer im Nachgang reinproduziert, aber ich denke mir, ey, wenn ich hier so eine geile Soundmaschine habe, so einen neuen Rodecaster, dann mache ich das einfach jetzt, weil ich bin zu faul, das später zu machen.
Also wir haben ja das erste Spiel gegen Hannover mit 3 Sekunden vor Schluss verloren, weil sie ein
Holding. Du hast noch 5 Sekunden.
Was?
Du hast noch 5 Sekunden.
5 Sekunden habe ich noch, weil sie ein Holding gesehen haben und ich finde es ärgerlich, so knapp zu verlieren.
Tschüss. Gut, ich pegel die Musik hier runter, alles gut. Ja, Marco, sehr schön, dass du mal wieder dabei warst. Ist das schon wieder ein bisschen
her? Ist immer lustig mit euch beiden.
Ja, mit dir dann auch. Ja. Auch wenn wir heute mal so ein bisschen ein ernsteres Thema hatten.
Was?
Naja, Bundeswehr, das ist kein lustiges Thema, oder?
Also ich hatte auch Spaß bei der Bundeswehr gehabt.
Du vielleicht. Du bist auch ein Nerd. So, meine Frau kommt gerade rein. Hallo Frau.
Nicht Fasani. Spaß mit Spritzen.
Wir sollten uns mal auf der Hälfte des Weges treffen und mal so ein kleines Lokal, und dann müssen wir so ein Live-Ding machen.
Kriegen wir hin. Ich hab die Gerätschaften dafür.
Ich auch.
Ich nicht.
Ja, du ist ja nicht, ist ja,
kannst dich bei mir anschließen oder so, ne?
Ich hab vier Mikrofoneingänge.
Ja, sauber.
Dann machen wir. Alles klar.
Machen wir den Rima GFL Talk selber.
Ich habe eine Kompressorkühlbox für Getränke
gesorgt. Den Rima GFL Talk auf Wish bestellt. Oder besser? Genau. Okay, vielen lieben Dank, Leute, für eure Teilnahme, dass ihr uns eingeschaltet habt. Wir hören und sehen uns in 2 Wochen wieder. Und mal gucken, was es dann Neues gibt. Wir denken uns wieder eine Frage der Woche aus. Freue ich mich, wenn ihr da wieder mitmacht. War übrigens eine geile Aktion, Leute. Vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt, die ganzen Antworten zu beantworten, die Fragen zu beantworten. Hat mir mega Spaß gemacht. Kommentiert, liked, Abos. Ihr kennt das ganze Spiel. Und damit sind wir raus. Marco, hast du noch berühmte letzte Worte?
Und tschüss.
Und tschüss. Bis dann. Und tschüss.